Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente oder Kryptowährungen. Die Podcast-Hosts oder Gäste haben unter Umständen Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Es ist Folge 59 von Alles Coin Nichts Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate bei Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Julius, wir haben heute eine ganz besondere Folge. Wir haben mal wieder einen Gast am Start, und zwar den Peter Großkopf von Ultimate, ganz einfach, weil uns sehr viele Leute ja geschrieben haben, hey, ihr macht irgendwie seit einem Jahr Werbung für Ultimate und in Deutschland nicht nutzbar. Da gibt es ein paar News. Wir haben Peter zur Rede gestellt. Er wird Rede und Antwort hier stehen und sagen, wie es jetzt weitergeht, warum deutsche Nutzer sich dann doch über Ultimate zumindest in der Lite-Version freuen können. Aber dazu später mehr. Das nur als kleiner Teaser vorweg und als weiterer kleiner Teaser vorweg. Und dann höre ich auch auf mit meinem Einleitungsmonolog hier. Ich habe gehört, unsere Pullis kommen langsam an. Der Erste auf Instagram hat uns schon geschrieben, dass er seinen Pulli bekommen hat. Ich bin happy. Julius, auch nochmal vielen, vielen Dank an dich für die ganze Orga.
Ja, die müssen jetzt eigentlich kommen die nächsten Tage. Ich weiß nicht, wie die Post da in Deutschland unterschiedlich ausliefert, aber ich denke mal, wenn einer da ist, sollten die anderen auch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Von daher, schreibt uns gerne.
Ja, nicht schreiben. Hier schön Social Media
posten,
teilen.
Post, halt das.
Genau. Ich würde sagen, und das ist auch eine ganz coole Sache, belohnt vielleicht auch die Leute, die in der Community besonders aktiv sind. Wenn ihr einen Pulli bekommt, ladet gern irgendwie eine Instagram-Story mit euch und dem Pulli hoch, damit wir auch mal sehen, wer uns hier so zuhört. Verlinkt alles Coin _pod drauf und dann würde ich sagen, gibt's morgen einfach den Social Media Spam auf unserem Account. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit, dass wir alle reposten, die einen Pulli bekommen haben und eine Story hochladen, würden wir auf unserem Account auch nochmal mit einem dicken Dankeschön hochladen. Also dementsprechend bitte nicht scheuen, der Öffentlichkeit einen Einblick in den Pulli zu geben. Wir haben ja das Geheimnis groß gehütet, wie er dann tatsächlich aussieht. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz coole Möglichkeit, den Support zu zeigen und auch die Dankbarkeit für uns, wenn wir es reposten. Meine Güte, heute ist wieder mit meiner Sprache top. Ich hoffe, das wird in der Folge noch ein bisschen besser. Aber lass uns darüber nicht so viel vorwegschnacken, weil wir haben ja noch ein paar andere Themen am Start. Und ich würde sagen, wir starten am besten mit meiner Hausaufgabe, weil du hast mir letzte Woche super creepy Stuff aufgegeben. Für die Leute, die Folge nicht gehört haben, schämt euch, solltet ihr schnell nachholen. Ihr findet sie in eurem Podcast-Player. Für die Leute trotzdem hier nochmal eine Kurzzusammenfassung. Du hast mir das Projekt WorldCoin gepitcht. Ist im Endeffekt ein Projekt von Sam Altman, seines Zeichens Gründer von OpenAI, also sprich der künstlichen Intelligenz hinter ChatGPT. Und der gute Mann macht, wie gesagt, nicht nur AI, sondern er macht scheinbar auch Krypto. Und zwar versucht er, das Identitätsproblem in der Web3-Welt zu lösen, indem man, und das ist, finde ich, ein sehr komischer Vorschlag, den Leuten die Möglichkeit gibt, ihre Iris zu scannen. Wer im Bio nicht aufgepasst hat, das ist das Ding, was man im Auge hat und womit man Leute recht gut identifizieren kann. Und da soll man quasi einmal in so ein Gerät gucken und dann wird ein Proof auf der Blockchain gespeichert, der sagt, hey, dieser Nutzer ist ein echter Mensch, es ist kein Bot, es ist kein Dings und ja, ich sollte es ausprobieren. Ich muss allerdings sagen, ich war recht erfolglos, was mein Experiment damit anging. Und zwar habe ich dann erstmal quasi das Ding gegoogelt, habe festgestellt, es gibt eine App, habe die App mir runtergeladen, wollte mich da validieren und es geht nicht mit einem Know-Your-Customer-Prozess oder so im klassischen Sinne, also dass ich da jetzt einfach irgendwie meinen Personalausweis vorzeige und mit irgendjemandem in irgendeinem Callcenter telefoniere, sondern ich müsste tatsächlich in so ein Gerät gucken, um mich zu validieren. Und das Problem ist, es gibt aktuell einfach sehr wenig Geräte. WorldCoin nutzt oder löst.
Gibt es so eine Map? Gibt es eine Map, wo sie dir anzeigen, wo das nächste ist?
Ja, oder? Noch nicht, weil okay. Es gibt noch keine festen Points. Also aktuell haben sie so eine World Tour, nennen sie das, glaube ich. Ist auch ehrlicherweise ein bisschen ungünstig gelöst, weil die Idee ist quasi, dass die mit diesen Geräten durch die Welt touren. Gerade viel auch in Asien unterwegs und dann sagen sie, hey, wir sind halt 2-3 Tage in, weiß ich nicht, Bangkok oder so. Und ausgedacht jetzt, ich weiß nicht mehr, ob es Bangkok war, aber es waren auf jeden Fall sehr viele asiatische Städte dabei. Und da scheint es sich gerade so ein bisschen zu tummeln. Und dann kannst du halt in diesen 2-3 Tagen da hingehen, kannst dich dort verifizieren lassen. Und dann hast du diesen Proof da in deiner Wallet. Und ich habe dann geguckt, es gibt, also Berlin steht auch auf dieser Tour drauf, Hamburg nicht, aber Berlin. Müsste ich mal gucken, ob ich es irgendwie timen kann, dass wenn die in Berlin sind, ich dann tatsächlich, ich weiß auch nicht, ob der Spot in Berlin einfach schon war und ich ihn verpasst habe. Aber wenn sie nach Berlin kommen, dann würde ich mal gucken, ob das in meinen Terminkalender passt. Und dann würde ich einen Abstecher nach Berlin machen und da weder Kosten noch Mühen für diesen Podcast scheuen. Aber ja, ansonsten relativ... ja, unbefriedigende Erfahrung. Was ich allerdings ganz witzig finde, die Idee dieser App scheint nicht nur zu sein, diesen Proof zu machen, dass du ein echter Mensch bist, sondern sie wollen dich halt auch ein bisschen an die Kryptowelt ranführen. Und es gibt in dieser App so als kleiner Zeitvertreib auch eine Art Crashkurs für Ethereum und so weiter. Und das Witzige ist, du wirst tatsächlich mit Geld entlohnt, wenn du da die unterschiedlichen Lektionen machst. Also es ist super, super basic, aber wenn ich da zum Beispiel einen Ethereum-Crashkurs mache, kann ich $9 verdienen in Ethereum. Und ich kann dann quasi, also im Endeffekt kriegst du da so 4-5 Kacheln gezeigt, wo halt so ein paar Basic Facts über Ethereum stehen. Da musst du am Ende eine Quizfrage beantworten. Witzigerweise, wenn du die falsch beantwortest, das habe ich einfach aus Prinzip mal ausprobiert. Also meine erste Quizfrage, die ich hatte, war, ist Ethereum ein Competitor von Bitcoin? Und dann kannst du so Ja oder Nein klicken. Und wenn du Nein klickst, dann sagt er, bist du sicher? Weil dann wird es rot markiert und so weiter. Dann klickst du auf Ja, dann so, super! Und dann hast du die Lektion abgeschlossen und dann kriegst du den ersten Dollar. Fand ich ein ganz witziges Gimmick, so vielleicht ganz am Rande.
Okay, finde ich ja nicht schlecht. Ich habe nämlich auch gelesen, dass da irgendeine Form von, die haben auch irgendeine Form von Universal Basic Income in dieser App integriert. Das wiederum kriegst du aber, glaube ich, nur, wenn du deine Iris auch eingescannt hast. Also dann kriegst du irgendwie so, ich weiß nicht, $20 pro Monat oder irgendwie sowas in deren nativen Worldcoin-Token, glaube ich, oder irgendwie so. Also das ist auch, es gibt da schon ein paar interessante Features. Aber ja, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich glaube, dass das aktuell gar nicht möglich ist, in Deutschland sich da irgendwo zu scannen zu lassen oder diese Registrierung abzuschließen. Ich bin mal gespannt, ob es auf einer der Krypto-Konferenzen, auf der ich unterwegs bin, dieses Jahr, ob es die Möglichkeit dort geben wird.
Das wäre gar nicht so dumm, fällt mir gerade mal auf.
Ja, ich weiß aber noch nicht, ob ich es machen würde.
Aber lässt mich ausprobieren, du Arsch.
Ich habe ja dich. Mal gucken.
Aber warum findest du das eigentlich so ein spannendes Projekt? Also ich meine, im Endeffekt ist doch ein bisschen die Idee im Web 3 zu sagen, pass mal auf, wir versuchen alle anonym zu bleiben und es geht ja nicht darum, irgendwie die Identität zu entschlüsseln, aber mal wenigstens die Menschlichkeit zu signalisieren. Ist das jetzt einfach nur so Trendthema KI und das Bots werden Überhand nehmen und deshalb müssen wir ein Gegengewicht schaffen, was witzigerweise von derselben Person kommt, die mit der KI die ganze Welle erstmal losgetreten hat?
Genau, also ich meine, zum einen ist das Thema der On-Chain-Identity, das ja wird schon länger versucht, irgendwo zu lösen. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, haben wir letzte Woche auch glaube ich, kurz angeschnitten. Aktuell, aber mit diesem ganzen Hype rund um AI und aus dieser wirklich ja rasanten Entwicklung, die wir aktuell miterleben und die als auch keinen Halt machen wird, gibt es ja schon viele Experten, die sagen, okay, dass einer der Trends in Anführungszeichen der Zukunft wird sein, oder der Kernprobleme wird sein, überhaupt zu unterscheiden, welche Art von Content oder welche Art von Interaktion ist denn irgendwie mit einem Menschen und welche ist mit einem Bot oder mit irgendetwas, was suggeriert, menschlich zu sein. Und da wird dieses ganze Thema Proof of Personhood halt immer wichtiger werden. Ne? Und deshalb, ich habe jetzt schon mehrere Stimmen gehört, die gesagt haben, okay, das wiederum könnte eigentlich ein super spannender Case für Krypto sein, weil ich meine, letztendlich, wie machst du diesen Proof of Personhood? Klar, du kannst irgendwie Realtime machen, indem du sagst, okay, ich identifiziere mich kurz und das kann dann entweder sein, quasi in der langsamen Version, das wäre irgendwie hier, ich mache kurz ID Now Call und zeig mein Perso, oder du hast halt schon irgendwie einmal dich identifiziert und hast dann in deiner Wallet, das ist ja das, was Worldcoin versucht zu ermöglichen, irgendeine Art von digitalem Zertifikat, was quasi automatisch dann gelesen werden kann und irgendwie hier dann den Stempel macht, okay, ist ein echter Mensch. Und letztendlich, ich meine, du machst es ja heute schon so, man kriegt das nicht mit, aber es gibt ja auch gewisse E-Mail-Provider oder E-Mail-Services, die einem ermöglichen, verschlüsselte E-Mails zu schicken. Die signierst du halt dann mit deinem Private Key. Ne? Und dein Public Key, der ist quasi öffentlich und deshalb können dann andere Leute das lesen und man weiß sozusagen, dass diese E-Mail wirklich von dir stammt. Das ist ja nichts anderes, werden wir quasi in Zukunft sehen, nur quasi viel, viel krasser, weil wenn ich irgendwelche Social-Media-Posts lese, wenn ich irgendwelche E-Mails vielleicht bekomme, ich meine, was glaubst du, wie groß das Problem von Phishing in Zukunft erstmal sein wird? Ich meine, heute kannst du irgendwie Phishing-Mails noch einigermaßen identifizieren, weil die halt irgendwo, keine Ahnung, schlecht geschrieben sind oder halt irgendwie schlecht designt sind. Weißt du, meistens schauen ja die Mails irgendwie aus wie so, ja, überhaupt kein Design. Ja, lass mal so eine AI in 2 Jahren Phishing-Mails designen und verschicken, die werden ziemlich gut ausschauen.
Also ich muss sagen, ich finde das schon immer sehr verlockend, wenn ich dann von irgendeinem afrikanischen Prinz Milliarden erbe und alles, was ich dafür tun muss, $2000 irgendwo hin überweisen.
Aber in Zukunft,
ich fand den Deal immer recht gut.
In Zukunft wird der all deine persönlichen Secrets kennen und du wirst dir denken, krass, ich bin wirklich mit einem afrikanischen Prinz verwandt. Ist dir das? Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, dass das Thema quasi Verifizierung von Content und die Echtheit von Content, diese Proof of Personhood, wird quasi unglaublich wichtig werden in Zukunft. Und das könnte ein sehr, sehr spannender Case grundsätzlich wiederum für Kryptoanwendungen oder für die Blockchain sein, die da einfach eine gute technische Lösung hierfür liefert. Und ich glaube, wenn man WorldCoin in diesem Blickwinkel betrachtet oder grundsätzlich das Thema On-Chain Identity und Credentials, ist das ein sehr, sehr spannendes Thema, was, glaube ich, eher an Fahrt aufnehmen wird. Jetzt glaube ich, eher die Frage, okay, welche Lösung wird sich da irgendwie durchsetzen und was bietet irgendwie die beste Usability? Ich meine, schau dir an, so die ersten Apple-Geräte, wo du irgendwie deinen Finger scannen musstest, wo auch Leute, ich selber habe das, glaube ich, ein Jahr lang erstmal nicht gemacht, weil ich mir dachte, boah, ich will jetzt eigentlich nicht meinen Fingerabdruck hinterlegen. Jetzt mittlerweile ist Face ID, das ist ja irgendwo auch schon der Retina-Scan, weiß ich, oder der Iris-Scan, weiß ich jetzt nicht, aber es ist ja schon irgendwo dein Gesicht halt. WorldCoin geht da jetzt vielleicht nochmal einen Schritt weiter, aber ich glaube auch da, es gibt immer so diese es gibt diesen Prozess, dass die Leute jetzt erstmal sagen, oh, die Iris scannen. Ich weiß nicht, ob Leute in 2 Jahren noch kritisch darüber nachdenken. Genauso wie wir irgendwie am Anfang gesagt haben, oh Gott, ich scanne doch nicht meinen Finger ein für Apple. Mittlerweile, da überlegt ja auch keiner mehr drüber. Und wenn dieser Prozess einsetzt, wenn quasi immer mehr Leute bereit sind, sich in die Richtung irgendwo verifizieren zu lassen, identifizieren zu lassen, und ich weiß auch nicht, ob WorldCoin da irgendwie letztendlich dieses Spiel gewinnen wird oder ob das nicht dann einfach Provider wie Apple und Google sind, die heute schon quasi irgendeine Art von digitalen Fußabdruck von dir oder Identität von dir abbilden können, dann wird das, glaube ich, schon ganz groß werden.
Aber ich habe noch nicht ganz gecheckt, wie die User Experience zukünftig sein soll. Also ich meine, ich habe, und letztes Mal hast du hier ja relativ stark auf den Doppelgänger Tech Talk Podcast draufgehauen, aber Pip ist ja da in der Hinsicht mit dir einer Meinung. Also er hat, glaube ich, dieses WorldCoin-Ding, zuletzt habe ich gesehen, auf Twitter und so weiter auch angesprochen. Und er vertritt ja auch so ein bisschen die These, dass er sagt, naja, okay, pass auf, wenn jetzt auf Twitter sich nur noch AI tummelt und 80% der Posts eigentlich vom Computer verfasst werden, will ich alles nicht sehen und ich hätte gerne ein Feature irgendwie als Konsument, dass ich sage, ich will nur Posts sehen, die von einer echten Person haben. Genau. Halt erstellt
und, wurden. Und ich meine,
und das kann ich mir auch vorstellen. Nur ich verstehe nicht, wie die auf der anderen Seite das validiert wird. Also ich scanne jetzt einmal meine Iris ein und dann ist quasi irgendwie gespeichert, dass wenn ich von diesem Account interagiere, dann ist es wirklich ein Mensch. Aber dann denke ich mir so, das öffnet doch trotzdem Tür und Tor für Manipulation, weil ich kann einmal hingehen, kann meine Wallet verifizieren lassen, kann die dann irgendwie mit ChatGPT verbinden und dann kann die allerhand Schabernack machen. Oder wird es so sein, dass bevor ich einen Twitter-Post absetze, jedes Mal einmal meine Iris gescannt wird durch meine Handykamera und die sagt, ah ja, okay, das ist die Person, die halt wirklich die Iris hier hinterlegt hat? Also, wie muss ich mir das vorstellen?
Ich meine, du stellst genau die richtigen Fragen. Das ist, glaube ich, die große Challenge. Also, das ist ja, und das geht ja dann, das ist jetzt eigentlich auch wieder die Überleitung in die Web3-Welt heute schon. Das ist ja genau die Problematik, die User Experience. Also, viele der Features irgendwie mit einer digitalen Wallet, deine eigenen Assets wirklich selber zu verwalten, deinen eigenen Key zu verwalten, dann auch eben Transaktionen entsprechend zu signieren und somit wirklich volle Kontrolle darüber zu haben, was mit deinen Assets passiert, ist ja genial, ist ja super, aber es scheitert halt oder es hat halt sehr, sehr viele Problematiken. Ne? Also quasi, wenn du jetzt im Bereich Gaming drüber nachdenkst, du musst irgendwie für jeden Zug, den du machst oder für jeden, keine Ahnung, Schuss, den du tätigst oder sonst was, musst du irgendwie eine Transaktion signieren. Da wirst du ja verrückt. Da wirst du ja verrückt. Aber da, ich meine, das ist ja genau die Diskussion, die wir gerade erleben. Oder signst du dann einen sogenannten Session Key, der irgendwie 2 Stunden gültig ist, und quasi genau diese Thematiken, wo es gerade auch an Lösungen gebaut wird, wird man dann hoffentlich auch auf den Bereich Identity übertragen können. Also hast du beispielsweise, ich glaube nicht, dass du deine Iris dann ständig scannen musst, weil das würde ja voraussetzen, dass jegliche Geräte das auch entsprechend diese Technologie dann mit sich bringen, aber du wirst dich sicherlich irgendwo verifizieren müssen. Ein Problem, was du gerade angesprochen hast, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist, sagen wir, du hast jetzt einen verifizierten Account und irgendjemand bekommt Zugriff auf dein Handy, auf deine Wallet und tweetet dann über deinen Account und du hast dann vielleicht so ein Häkchen hinter deinem Twitter-Account, kein blaues Häkchen, sondern hast dann wahrscheinlich irgendwie so den
Menschen-Emoji
oder durchgestrichenen Roboter oder sowas. Und alle denken, ah super, das ist Flo, aber weißt du, eigentlich wurdest du gehackt. Also selbst wenn du dich verifizieren lässt, gibt es ja trotzdem Möglichkeiten irgendwie, dass du wiederum gehackt wirst. Also das Problem verschiebt sich ja nur auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, das sind absolut relevante Fragen. Und ich habe da große Hoffnung, dass wir da UX-technisch einfach viel, viel weiterkommen. Auch nochmal Stichwort Account Abstraction, was wir ja schon ein paar Mal angerissen haben, was von der User-Wallet-Interaktion, von der Experience nochmal einige ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und ich denke, dass diese ganzen Identity-Spieler jetzt im Worldcoin halt auch dann einfach auf diese Learnings aufbauen. Aber ja, ich hab witzigerweise, weil du es gerade ansprichst, ich habe gestern Abend noch einen Tweet gesehen, wo jemand gesagt hat, die nächste Welle der User-Adoption kommt dadurch, indem wir quasi das Wallet durchstreichen. Weil heute, egal was du machst, steht immer da irgendwie Wallet Connect. Und das ist eigentlich schon so eine User Experience, wo es, glaube ich, schon mal irgendwie viele dann scheitern oder Leute auch abschreckt. Und Zukunft ist einfach nur so ein Connect, weil so ein Connect-Button. Und dann passiert was im Hintergrund. Das verstehen auch 99,9% der Leute da nicht. Aber die verstehen auch heute nicht, was passiert, wenn ich irgendwie auf Sign in with Gmail klicke, auf einer technischen Ebene. Aber es ist egal, quasi. Es sind diese Prozesse, die sich dann irgendwo in den Alltag einschleichen, die irgendwo dann zur Routine werden. Und wenn quasi im Hintergrund aber sichergestellt ist, dass das irgendwie quasi kryptografisch abgesichert ist und so weiter, so, dann glaube ich, bewegen wir uns in die richtige Richtung. Aber ich kann es ja heute noch nicht beantworten. Also lange Antwort, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wissen es noch nicht, wie es aussehen wird, aber das wird mit das größte Problem wahrscheinlich bei der Thematik sein.
Eine andere Frage, die ich mir gerade gestellt habe und die ich mir versuche, bei jedem Blockchain-Projekt zu stellen: Inwiefern stiftet die Blockchain hier einen Mehrwert? Weil theoretisch könnte ja Worldcoin auch eine zentralisierte Datenbank einfach haben. Sie erfassen halt einmal deine Identität, sagen, das ist Person XYZ und dann agieren sie als Validator. Also sprich, ich versuche mich jetzt zu Sign-in bei Twitter zu machen und dann würde im Hintergrund eine Abfrage halt an Worldcoin gehen und würde sagen, hier versucht sich gerade jemand XYZ einzuloggen. Ist das ein echter Mensch oder ist das kein echter Mensch? Welchen Vorteil habe ich jetzt, dass ich das über die Blockchain abwickle?
Ich glaube, du hast die Frage implizit schon selber beantwortet, indem du eben nicht von Worldcoin als Unternehmen oder Organisation abhängig bist, sondern indem du darauf vertrauen kannst, dass quasi deine Daten und die entsprechenden dann Zugriffe auf die Daten auf einem dezentralen Register gespeichert sind, was von keiner einzelnen Partei kontrolliert wird, was durch gewisse kryptografische Mechanismen abgesichert ist, dass man es auch nicht angreifen kann. Stichwort 51% Attack, jetzt egal auf Bitcoin oder auf Ethereum oder anderen Blockchains, und du somit auf diesen die Dezentralität des Netzwerks letztendlich vertrauen kannst. Also geht da wieder so ein bisschen zurück zu den Ursprungsgedanken. Ich erinnere mich noch an viele Diskussionen, die ich in den frühen Jahren der Blog-Technologie geführt habe, wo Leute gesagt haben, ja, aber für was brauche ich denn dieses Vertrauen? Also das ist immer so, weißt du, das ist so was Abstraktes. Warum muss ich jetzt hier irgendwie jemand vertrauen und warum macht das eine Blockchain besser? Ich finde in dem Fall, ganz konkret, finde ich es eigentlich für mich einer der klarsten Cases oder ganz klaren Cases, wo irgendwie die Blockchain wirklich einen großen Mehrwert liefert, weil das sind eben sensible Daten und da möchte ich vielleicht nicht, dass die von einer einzelnen Partei gespeichert werden, die dann irgendwo auch wiederum gehackt werden kann oder die, weiß ich nicht, durch gewisse politische Einflussnahme dann irgendwie mir vielleicht gewisse Zugriffe verbieten kann, wie auch immer. Und ich glaube schon, dass da eine Blockchain eine gute Lösung bietet.
Okay, verstanden. Ich habe trotzdem noch so ein bisschen Bedenken, dass diese ganze Worldcoin-Nummer sich tatsächlich durchsetzt und wahrscheinlich wird dieser Satz altern wie Milch und zwar recht schnell sauer werden, weil das Problem, was ich so ein bisschen habe, also du hast ja gerade diesen Apple-Case gebracht und da musste ich drüber nachdenken, wie vergleichbar das ist, weil klar, also ich kann mich noch genau daran erinnern, wie dieser Fingerprint-Sensor bei Apple kam und alle Leute gesagt haben, ja, du hast so eine Macke, also auf gar keinen Fall mache ich irgendwie sowas. Da war die Friktion aber so unfassbar gering. Also ich meine, ich habe mir ein neues iPhone gekauft, dann hattest du auf einmal diesen Sensor, du bist halt irgendwie komplett abgefuckt gewesen, jedes Mal deinen Code einzugeben, aber ohne Code wolltest du auch nicht. Und dann war es halt so einfach, dass halt Apple dir immer wieder angeboten hat, hier, nimm doch einfach den scheiß Fingerprint-Sensor. Ich war danach sogar traurig, wo sie es abgeschafft haben, weil sie das Display größer machen wollten und dann nur noch Face ID gab. Face ID funktioniert ja super. Das Problem ist nur, dann kam Corona und mit Maske und so weiter und so fort. Das war halt richtig, richtig kacke. Und ich kann mich daran erinnern, jedes Mal, ich habe meine Einkaufslisten immer auf dem Telefon gehabt. Und wenn ich dann mit Maske einkaufen gegangen bin, war es halt so, nicht scannen, jedes Mal Code eingeben, habe ich gedacht, so, und das hat man früher immer so gemacht. Ne? Also ich verstehe, oder ich kann mich daran erinnern, wie man sich dagegen gewehrt hat, aber wie easy das Problem dann doch gelöst wurde, weil es halt einfach so nativ integriert war. Es ist ja aber schon noch was anderes, wenn ich sage, selbst wenn ich auf einer Krypto-Konferenz bin und da wirst du sicherlich die Early Adopter abgreifen können, die halt sagen, ich finde den Space halt sowieso spannend. Aber dass jemand wirklich aktiv sagt, boah, ich nehme auch nur 100 Meter auf mich, um mich zur nächsten Station zu navigieren und dann da quasi mich zu validieren und dann ist da vielleicht noch eine Schlange.
Uff. Da bin ich voll bei dir, Also deshalb, meine Aussage war auch eher, glaube ich, jetzt nicht nur auf WorldCom bezogen, sondern grundsätzlich, dass diese Hemmschwelle irgendwo runtergeht und sich so gewisse technische Neuheiten, wo man vielleicht heute noch irgendwo denkt, puh, meine Iris scannen, weiß ich nicht. Das normalisiert sich dann irgendwann über die Zeit, wenn man genug Leute um sich rum sieht, die sowas machen. Das meinte ich grundsätzlich jetzt nicht. Auf WorldCom bin ich voll bei dir. Also das, glaube ich, skaliert in dem, wie es aktuell aussieht, nicht. Ich glaube, es ist aber trotzdem gar nicht so blöd, weil ich meine, schau dir mal an, wie viele Startups, wie langsam die am Anfang zum Beispiel einen Rollout machen. Es gibt auch hier diese E-Mail-App zum Beispiel Superhuman. Also jetzt ganz andere Welt, aber nur als Beispiel. Die haben zum Beispiel, haben die es am Anfang so gemacht, jeder einzelne Nutzer, der auf diese Plattform ongeboardet wurde, hat einen persönlichen 30-Minuten Onboarding-Call mit dem Mitarbeiter.
Das ist echt absurd.
Also das skaliert, da würdest du auch sagen, boah, das skaliert überhaupt nicht.
Aber ich glaube, da ist wiederum die Retention brutal geil. Also wenn du 30 Minuten da durchgelaufen bist, also wirklich, das ist eigentlich ein relativ effizienter Einsatz von Ressourcen. Nicht was den Call angeht, weil der ist halt komplett gestört lang und du musst irgendwie sehr viele Mitarbeiter dafür binden, aber ich glaube, wenn du einmal, also du siebst halt vorher jeden aus, der das Tool nur noch mal ganz kurz ausprobieren möchte und du hast so ein gewisses Commitment. Die Leute sagen auch, ah, ich habe jetzt Zeit investiert, jetzt will ich es auch benutzen.
Genau,
so,
das,
weißt du? Und du, das Produkt wird auch richtig, ja,
ich glaube, das meine ich gar nicht, aber sondern ich meinte vielmehr den Aspekt, dass du lernst, wie Nutzer dein Produkt nutzen, dass du direktes Feedback bekommst und darüber dann vielleicht in einem zweiten Roller dann wirklich das Richtige, was vielleicht schon so ein bisschen Product-Market-Fit hat, dann halt auch global ausrollen kannst. So, und wenn jetzt WorldCoin mit ihrer Tour da global halt irgendwie an einzelnen Orten halt macht, dort die Möglichkeit hat, mit jedem Einzelnen, der das vielleicht ausprobieren möchte, zu quatschen, über deren vielleicht die Probleme bei so einem Scan von der Iris bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen was lernen, I don't know, dann machst du das jetzt mal ein paar tausend Mal. Natürlich skaliert das nicht global, ein paar hunderttausend Mal. Aber du hast ja, glaube ich, unglaublich viel kritische Learnings, die es dir dann ermöglichen, vielleicht nächstes Jahr irgendwie wirklich das mit der zweiten Iteration vom Produkt irgendwie halt etwas, was auch skalierbar ist, auf den Markt zu bringen. Von daher ist das vielleicht gar nicht so blöd. Versus jetzt quasi jedem, es gibt irgendwo in Hamburg irgendwie so einen Automaten, du läufst da hin und sagst, boah, voll die scheiß Experience, mache ich nie wieder, das Ding ist tot.
Ich glaube tatsächlich, du brauchst irgendwas, was du zu Hause machen kannst. Also wenn ich überlege, was für eine Friktion es schon ist für Broker und so weiter, den Know-Your-Customer-Prozess zu machen, den du halt im Endeffekt verpennt aus deinem Bett aus machen kannst, aber du musst halt irgendwie 5 Minuten mit jemandem im Callcenter telefonieren. Das ist ja schon schwierig zu skalieren und ich glaube halt wirklich, du brauchst irgendeine Lösung, die du zu Hause hast. Also dann muss es halt irgendwie über einen Scan übers Telefon gehen, dass du halt dann vielleicht ist es dann nicht die Iris, aber dass halt gewisse Gesichtsmerkmale oder so. Ich glaube, das wird erstmal besser fitten, als wirklich zu sagen, okay, es ist 100% secure, aber du musst irgendwo hingehen. Ich glaube, das wird halt, also dann muss so ein geiler Use Case damit verbunden sein, dass du wirklich sagst, okay, jeder, der das macht, kriegt irgendwie eine Mio. Also jetzt überspitzt formuliert, ne? Aber wo du halt sagst, okay, das Angebot ist zu gut, um es auszuschlagen. Aber nur halt, ist ganz cool. schwierig. Naja, anyways, andere Sache, über die ich mit dir quatschen wollte. Es gab diese Woche ein bisschen Aufregung bei Ledger. Was war da los?
Bisschen Aufregung. es gab den größeren Skandal, würde ich mal sagen. Ja, es haben mich auch tatsächlich ein paar Leute angeschrieben und bei Twitter, glaube ich, auch immer nochmal vertaggt, die gebeten haben, dass wir das Thema heute besprechen. Von daher sollten wir das jetzt auf jeden Fall machen. Also Ledger ist Ledger ist der Anbieter oder das Unternehmen, was diese Hardware-Wallets, gibt es unterschiedliche mittlerweile, produziert. Es gibt auch andere Unternehmen, zum Beispiel Trezor ist ein großes, also da gibt es mehrere Anbieter. Ledger hat meiner Meinung nach aber schon mit Abstand den größten Marktanteil und wird schon auch so als das der Goldstandard irgendwie in der Industrie angesehen. Und warum nutzen das Leute? Weil sie irgendwie sagen, okay, ich will meine Krypto selber verwahren, ich möchte die nicht irgendwie auf einer zentralen Börse parken oder sonst was. Haben wir letztes Jahr gesehen, was da schief gehen kann. Ich möchte die jetzt aber nicht unbedingt in einer Metamask haben, weil die ist quasi mit dem Internet verbunden. Und wenn mir dann irgendjemand bei E-Mail eine Phishing-Mail klickt und ich klicke aus Versehen drauf, dann sind meine Coins weg. So, habe ich hier beispielhaft im Januar mal für uns alle durchgemacht, wie das schief gehen kann.
Vielen Dank.
So, und dann gibt es irgendwie die Möglichkeiten mit diesen Hardware-Wallets, das ist quasi eine Art USB-Stick, da ist auch ein Private Key drauf. Und der wiederum lebt aber quasi in diesem Hardware-Device. Und das kann ich dann eben immer dann, wenn ich Transaktionen tätigen möchte quasi mit dem Internet verbinden. Und ich muss aber immer quasi die einzelnen Transaktionen nochmal freigeben auf meinem Device. Da ist so ein kleiner Bildschirm vorne drauf. Und der Private Key verlässt aber nicht dieses Device. Und das sage ich jetzt mal so, aber das ist ein wichtiger Punkt. Darum geht es nämlich genau in dieser ganzen Diskussion. Und Ledger hat jetzt, also ist mittlerweile natürlich ein sehr, sehr großes Unternehmen, französisches Unternehmen, die meiner Meinung nach auch sehr viel richtig machen grundsätzlich und natürlich jetzt langsam auch ihre Produktpalette erweitern. Wir haben mal hier, letztes Jahr war das, glaube ich, darüber gesprochen, dass so ein neues Device rauskommt mit einem viel größeren Bildschirm, was dann schon ein bisschen mehr so Smartphone-mäßig fast ausschaut. Und ein weiteres Produkt, und das haben sie jetzt diese Woche immer announced, ist so ein Subscription-Service, den man sich buchen kann, wo der Private Key, also dein eigener Private Key, nochmal quasi als Backup von jemand anderem verwahrt wird. Und zwar nicht als Ganzes, sondern wird aufgeteilt in quasi drei Shards, also drei Teile, kannst du dir vorstellen, wird gedrittelt und drei unterschiedliche Trusted Third Parties verwahren jeweils einen Teil davon. Und du machst dann einen KYC-Prozess, also musst dich einmal identifizieren, nicht mit der Iris, sondern noch klassisch mit dem Perso. Und wenn du dann deinen Private Key verlieren solltest, for whatever reason, dann könntest du quasi dich bei Ledger melden, sagen, hier, guck mal, ich bin's doch, ich habe bei euch KYC gemacht. Bitte ruft jetzt mal bei den drei Leuten an, die sollen jeweils meinen Teil des Private Keys zurückschicken und somit kannst du quasi den restoren. Ist vom Grundgedanken, glaube ich, ein sehr sinnvolles Produkt für viele, viele Leute. Vielleicht jetzt nicht für die...
Ich wittere ein großes Aber, was ich in die Ecke
fliegt. Genau. Weil viele Leute, weil dieses Thema Self-Custody natürlich vom Grundgedanken das Richtige ist, aber wir haben es immer gesehen über die Jahre, es ist einfach unglaublich schwierig. Man mutet den Nutzern einfach unglaublich viel zu, indem sie ihren Private Key da irgendwie selber verwahren und das irgendwie auf dauerhaft, auf eine sichere Art und Weise. Und es geht einfach oft schief und dann stehen die Leute da und sind irgendwo ja, traurig, sauer, was auch immer, aber haben auf jeden Fall nicht mehr ihre Coins. Und somit quasi so einen Service anzubieten, der einem das in einer sicheren Art und Weise ermöglicht, das zu verwahren und da quasi jemand anders noch für zu nutzen, deren Job es ist, nichts anderes zu tun, als das Ding zu verwahren und deshalb werden die es wahrscheinlich auch gut machen, finde ich grundsätzlich gut und vor allem, wenn wir jetzt drüber nachdenken, wieder, hier haben wir gerade schon drüber gesprochen, Onboarding der nächsten, was weiß ich, wie viele Millionen User, für die ist das, glaube ich, ein richtig, richtig spannendes Produkt. Jetzt muss man aber sagen, die Leute, die heute einen Ledger besitzen, ein Großteil der Leute, dass eher diejenigen, die schon lange im Crypto-Space drin sind, so die Krypto-OGs und Leute, die auch die entsprechenden Werte, mit denen die ganze Krypto-Bewegung angefangen hat, glaube ich, sehr, sehr in ihrem Herzen tragen. Und denen ist das Wichtigste, die wollen Self-Custody und denen geht es nur darum, dass keiner an ihren Private Key drankommt. Und das ist das ganz zentrale Versprechen, mit dem Ledger auch über die Jahre natürlich immer ihre Produkte verkauft hat, die ja gesagt haben, hey, guck mal, du kriegst hier dieses Device von uns, da ist so eine kleine Recheneinheit drinnen, in der lebt dein Private Key und der kommt dann auch nicht raus. Und somit quasi hast du es immer bei dir geschützt für alle Zeit. Du kannst hier deine Kryptos draufladen und kannst irgendwie jetzt schlafen gehen, in 10 Jahren wachst du auf und kannst das Ding anstöpseln und hast deine Kryptos bei dir auf dem Device drauf. Und das ist natürlich ein super starkes Verkaufsargument erstmal und ehrlicherweise auch für mich natürlich vor vielen Jahren Beweggrund gewesen, mir Ledgers anzulegen. Habt ihr auch einen zu Weihnachten geschenkt zum Beispiel.
Du machst hier einen richtig großen Spannungsbogen auf, ne? Also ich frage mich gerade, wohin das geht, dass jetzt hier...
Okay, ich halte mich kurz.
Nein, das meine ich nicht, aber ich will das damit sagen. Ich bin hier, ich sitze an dem Rande meines Stuhls und sage, okay, was haben sie verkackt?
Genau, also das ist das große Versprechen gewesen. Und jetzt gab es dieses Produkt-Update. Und jetzt haben natürlich schlaue Leute sich überlegt, ja, warte mal, ich habe mein Ledger, ich habe da mein Private Key drauf und ihr sagt zu mir, es gibt jetzt irgendwie eine Möglichkeit, wenn ich ein Software-Upgrade mache, dass plötzlich mein Private Key an jemand anders geschickt werden kann, quasi gedrittelt. Aber ihr habt mir doch bisher immer gesagt, dass der gar nicht raus kann aus meinem Ledger. Also konnte der schon die ganze Zeit raus oder kann der erst jetzt raus? Gibt es quasi eine Backdoor? Das ist ja mal die große Frage. Quasi gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, dass Ledger Software nutzen kann, um dann irgendwie doch an meinen Private Key ranzukommen? Oder vielleicht in Zukunft die irgendwelche Regierungsbehörden, die quasi bei Ledger anklopfen und sagen, hier, Krypto schön und gut, aber wir hätten hier mal Interesse an 100.000 Private Keys, weil Bitcoin ziehen wir hier ein. Das ist die große Frage und das hat einen riesen Aufschrei erzeugt diese Woche. Also PR-technisch ist da alles schiefgelaufen, was so schieflaufen konnte, wirklich. Natürlich, und das hoffentlich können wir jetzt gleich mal so ein bisschen einordnen, natürlich wieder viel zu extrem. Also was ich auf Twitter gelesen habe, die Ledger ist schon lange quasi in Händen der US-Regierung und traut denen nicht und ihr seid compromised und sowas. Also das, glaube ich, das können wir heute sagen, das ist, glaube ich, nicht der Fall oder sicher nicht der Fall. Also ich glaube, da kann man auch sagen jetzt getrost, dass natürlich Leute wieder total übertrieben haben. Aber die große Sorge ist eben, okay, was ist hier überhaupt los? Wie kann plötzlich mein Private Key, von dem ich jahrelang dachte, dass der hier gar nicht rauskommt aus dem Device, wie kann der jetzt plötzlich doch raus? Also wie könnt ihr überhaupt diesen Backup-Service überhaupt anbieten? Und ich glaube, hier gibt es zwei wichtige Themen, die man verstehen muss. Das eine ist, dass Ledger in der Vergangenheit vielleicht schlecht kommuniziert hat und dieses quasi, hey, dein Private Key kann nie hier raus, so nicht ganz richtig ist. Und das zweite ist, dass Leute nicht genau verstehen, wie diese Hardware-Wallets funktionieren. Da zähle ich mich auch dazu. Also mich hat das auch überrascht und ich hatte jetzt auch Fragezeichen, aber ich habe jetzt die letzten Tage die Zeit genutzt, mich da ein bisschen einzulesen und von viel, viel schlaueren Leuten die Zusammenfassung zu lesen. Das hoffe ich, können wir jetzt hier irgendwie als Shortcut für den einen oder die andere, die sich hier auch diese Frage stellt, können wir hier einmal kurz wiedergeben. Und eigentlich ist die Antwort ganz, ganz kurz oder die Lösung des Problems ist eine sehr einfache. Ja, dein Private Key ist in dieser kleinen Box in dem Ledger geparkt, aber da gibt es natürlich auch irgendeine Art von Software, die damit interagieren muss, weil zum Beispiel, du willst irgendeine Transaktion machen und das stellt quasi eine Anfrage und du letztendlich musst das ja signieren dann. Und Blockchains verändern sich über die Zeit. Also die Signaturen, diese kryptografischen Signaturen, die du auf unterschiedlichen Blockchains verwendest, die verändern sich teilweise, weil dort lernt man natürlich auch über die Jahre hinzu, okay, vielleicht die Signatur, die wir vor 5 Jahren verwendet haben, ist vielleicht nicht mehr so sicher, weil mittlerweile wurde die irgendwie geknackt oder was weiß ich was. Und dann gibt es irgendwann ein Upgrade. Also Blockchains verändern sich. Und Ledger, um kompatibel zu bleiben, muss Ledger natürlich da auch quasi die Möglichkeit haben, Upgrades zu machen, damit du eben in 10 Jahren immer noch ohne Probleme Transaktionen machen kannst. Und wenn man da mal so drüber nachdenkt, dann, glaube ich, leuchtet es einem auch ein, dass es ja irgendeine Art von Softwarekomponente geben muss, die durch Ledger, durch die Firmware von Ledger geupgradet wird, die wiederum schon Zugriff auf deinen Private Key hat, weil ansonsten wirst du irgendwann nur noch mit sehr, sehr wenigen Blockchains, wahrscheinlich nur mit Bitcoin irgendwo interagieren können mit einem Ledger, weil alles andere hat sich über die letzten Jahre sehr stark weiterentwickelt und wäre sonst nicht mehr kompatibel. Das führt darauf zurück, dass Ledger in den letzten Jahren einfach da schlechte Kommunikation gemacht hat und Leute deshalb ein falsches...
Man kann auch sagen, gelogen.
Man könnte auch sagen, gelogen, was dazu geführt hat, dass Leute quasi ein falsches Bild davon im Kopf hatten, wie das Ding funktioniert. und es jetzt halt quasi durch dieses neuen Service, den sie gelauncht haben, das alles ans Licht gekommen ist und deshalb jetzt erstmal natürlich alle so was?
durch einen eigenen zweiten Kommunikationsfauxpas. Genau. Also ich würde den jetzt gar keine böse Absicht unterstellen, schon in dem ersten, also ich, wie gesagt, ich höre von dir jetzt über diesen Case, ne? Dementsprechend ist meine Meinung da wahrscheinlich sehr unbedeutend. Aber ich würde jetzt mal denken, okay, vielleicht vorher das ganze Ding angepriesen, vor allem um halt Vergleiche mit Hot Wallets herauszustellen und zu sagen, pass mal auf, hier, das ist deshalb sicher, weil. Und dann musst du, ich meine, ich kenne es ja selbst hier auch aus unserem Podcast, wir müssen gewisse Dinge einfach ein bisschen überspitzen, wir müssen sie vereinfachen oder was weiß ich, um möglichst eine breite Zielgruppe zu erreichen und den Leuten den Zugang halt auch zu solchen Sachen zu ermöglichen. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn du halt eine Marketingbotschaft senden musst und 10 Sekunden Zeit hast, dann versuchst du es halt auf die einfachste Form herunterzubrechen, die Menschen verstehen können. Nur das Ding ist halt, wenn diese Vereinfachung zu Irritationen führt, dann hast du was falsch gemacht. So, und ja.
100%.
Und das ist halt, glaube ich, nicht gut.
Also genau, 100%. Und deshalb, ich glaube, die wichtigste Frage für alle hier ist, was heißt das jetzt? Welchen Risiko setze ich mich quasi aus, wenn ich nach wie vor Ledger nutze? Was für Alternativen gibt es? Wie macht das zum Beispiel ein Trezor? Und gibt es jetzt irgendeinen akuten Grund zu wechseln? Darf ich jetzt kein Firmware-Update mehr machen? Weil sobald ich das mache, quasi bin ich in diesem Backup-Service drin und automatisch wird irgendwie mein Private Key an jemand Dritten geteilt. Und lassen wir vielleicht mit dem letzten Punkt anfangen. Nein, das ist nicht der Fall. Weil wie ich gerade schon gesagt habe, da gibt es quasi einen KYC-Prozess, der dazugehört. Das heißt, das ist etwas, was man wirklich aktiv triggern muss. Und solange man das nicht triggert, wird dein Private Key natürlich auch nirgendwo an irgendeine dritte Partei geschickt. Kann ich trotzdem ein Firmware-Update machen, ohne dass das quasi losgeht? Ja, wie ich gerade gesagt habe, quasi, du musst das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist quasi die Firmware, das ist quasi die Software nochmal, die quasi in dem Ledger läuft, die upgraden, das ist die eine Sache. Das stellt quasi sicher, dass du kompatibel bist mit allen möglichen Blockchains, dass quasi da werden gewisse Sicherheitslücken, die in der Vergangenheit vielleicht bekannt waren, die werden damit geschlossen und diese Firmware-Updates passieren eigentlich relativ häufig. Das kann man machen, das heißt aber nicht, dass man quasi automatisch in diesen Backup-Service von Ledger nutzt. Jetzt, welchem Risiko ist man setzt man sich aus und hat sich da irgendwas verändert? Ich glaube, es hat sich grundsätzlich nichts verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass man in der Vergangenheit, glaube ich, ein falsches Verständnis davon hatte, welchem Risiko man sich aussetzt. Und das muss man, glaube ich, schon verstehen, weil ja, der Vorteil ist quasi, ich habe jetzt mein Hardware-Wallet, ich habe nicht mehr das Risiko, wenn mir irgendwer eine E-Mail schickt mit einem Phishing-Link, dass ich da irgendwo abgezogen werden kann. Aber ich muss in Ledger vertrauen ins Unternehmen. Weil was natürlich in Zukunft immer passieren kann, ist, dass Ledger irgendwo komplett gehackt wird, dass die mit irgendwelchen Regierungsbehörden zusammenarbeiten, wenn wir jetzt mal hier den Teufel an die Wand malen wollen und was weiß ich was. Und dass die in Zukunft ein neues Firmware-Update schicken. Du stöpst das dein Ledger an, sagst, ah cool, mal wieder neue Software, okay, installieren. Und die wiederum dir dann irgendwelche falschen Transaktionen vielleicht vorgaukelt und im Hintergrund läuft aber eine andere Transaktion, somit deine Assets quasi irgendwo dann runterzieht oder sonst was. Also das ist, glaube ich, ein Risiko, was theoretisch im Raum steht und dessen muss man sich bewusst sein. Das heißt, man hat ein Vertrauen gegenüber Ledger, wenn man diese Devices nutzen möchte. Und das muss jeder für sich einschätzen, was für ein großes Vertrauen ist das? Und ist das quasi besser, als jetzt irgendwo eine Wallet, eine Metamask im Browser zu nutzen? Ist das besser, als sich seine 24 Wörter irgendwo auf dem Papier aufzuschreiben und zu Hause im Schränkchen einzusperren? Oder vielleicht sogar besser, um sie noch im Bankschließfach oder sonst wo zu haben? Und das gibt ja auch immer die Komponente quasi Usability. Also ich kann natürlich meinen Private Key irgendwo wegsperren, aber dann und ich kann irgendwo dann eine eigene Node laufen lassen, aber das setzt halt auch wieder eine gewisse Infrastruktur voraus und ist auch jetzt nicht so ganz praktikabel. Und ich glaube, wo diese Hardware-Wallets halt einfach reinkommen, ist, dass sie quasi an dieser Cross-Section zwischen Sicherheit, weil Self-Custody, aber trotzdem noch praktikabel. Ich kann irgendwie trotzdem täglich Transaktionen machen, ich kann irgendwie NFTs minten und so weiter. Und da sehe ich die eigentlich so ein bisschen eingesiedelt. Also ich glaube, es gibt sicherere Lösungen. Und für die Leute, die wirklich jetzt einfach sagen, hey, ich will meine Bitcoins irgendwo parken und ich will die 30 Jahre nicht anfassen, dann weiß ich nicht, ob nach diesem News, wenn man bisher einen Ledger genutzt hat, ob man das immer noch so machen sollte oder ob man das vielleicht nicht überdenken sollte. Für diejenigen, die jetzt aber eher sagen, hey, ich will nur, dass meine ganzen Assets quasi nicht ständig mit dem Internet verbunden sind und ich die wirklich quasi sicher geparkt habe. Ich will aber trotzdem irgendwie relativ viel agieren. Und da sind halt diese Hardware-Wallets dann schon sehr praktikabel auch. Da ist jetzt meine persönliche Einschätzung, gibt es jetzt keinen akuten Grund, da alles über den Haufen zu werfen und jetzt kein Ledger mehr zu nutzen. Jetzt vielleicht noch ganz kurz gesagt, was für Alternativen gibt es? Es gibt ja auch so ein Tresor zum Beispiel. Also Trezor heißt die Firma, die Devices. Bei denen ist so, die haben ihre komplette Software Open Source. Das heißt, da kann man alles nachvollziehen. Ist ein Vorteil. Die nutzen aber eine andere Hardware als Ledger. Und der Grund, warum Ledger das nicht open sourcen kann, das habe ich auch in einem Podcast diese Woche noch mit deren Chief Security Officer gehört, ist, dass die eine Software-Komponente von einer dritten Partei oder eine Hardware-Komponente, eine Hardware-Komponente von einem Third-Party einkaufen, die IP darauf haben und die es denen nicht erlauben, das zu open sourcen. Das ist eben diese Secure, das, was Apple als Secure Enclave bezeichnet, das Pendant quasi dazu. Ich weiß gerade das genaue Begriff dafür nicht. Und deshalb dürfen sie das nicht open sourcen. Das heißt, dieses Restrisiko besteht. Ich vertraue Ledger. Ledger kann theoretisch irgendwo auch mal riesig gehackt werden. Ich hoffe, dass sie eines der sichersten Unternehmen der Welt sind. Ledger kann natürlich Druck von Regierungsbehörden, von sonst wem, irgendwann mal dazu gezwungen werden, irgendwo so eine Backdoor einzubauen. Man wird das nie wirklich überprüfen können. Man wird es erst dann merken, wenn es zu spät ist. Das heißt, diesem Risiko muss man sich bewusst sein. So, und ich glaube deshalb war das wichtig, dass das diese Woche ans Licht gekommen ist. Und ich glaube, es wird Ledger extrem wehtun, dieser Fehler. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute, und das sind vor allem die, die ich gerade angesprochen habe, die quasi einfach ihre Krypto lange, lange verwahren wollen, die nicht viel damit machen, dass da viele abspringen und sich irgendwelche Alternativen suchen.
Ja, vor allem halt so Leute, die hardcore eigentlich diese Believer, was genau diesen Trust angeht und so weiter. Ja, das ist eine krasse Sache. Also vor allem, was Kommunikation alles verkacken kann, ne? Das ist echt eine heftige Nummer. Eine krasse Sache ist hoffentlich auch das, was jetzt folgt. Ich hatte es ganz am Anfang der Folge ja schon angekündigt, dass wir keine Lust mehr haben, Fragen für andere Leute zu beantworten, sondern diese Person am besten selbst die Fragen beantwortet. Bei uns zu Gast, wie gesagt, Peter Großkopf. Ich würde sagen, starten wir direkt rein ins Gespräch. Ist eine gute Stunde, glaube ich, geworden oder nicht ganz eine ganz gute Stunde. Ich glaube, es ist aber sehr, sehr viel drin.
Wir haben ein bisschen gequatscht, sagen wir es mal so.
Ja, Peter hat so ein bisschen auch durchgeführt, was überhaupt oder warum sich der deutsche Staat so verzögert hat, was die Pläne für die Zukunft sind und so weiter. Also dementsprechend ganz viel Spaß damit. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Das Warten hat endlich ein Ende. Die DeFi-Wallet von Ultimate by Unstoppable ist nun auch in Deutschland im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich. Nutzer können damit jedwede Wallet, ihren Portfolioverlauf und die Preise von über 10.000 Tokens auf Ethereum sowie Solana in Echtzeit mittels Candlestick Charts verfolgen. Darüber hinaus können User mit Layer 2s interagieren und bald werden Wallet Connect und ein D-App-Browser verfügbar sein, mit dem Benutzer ihre Wallet mit dezentralen Börsen und anderen DeFi-Angeboten verknüpfen können. Es ist der erste Schritt in Richtung der Mission von Ultimate, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können. Sozusagen den Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany von den führenden Köpfen der Kryptoszene, jetzt auch weltweit verfügbar und internationale Top-VCs sind darin investiert. Lade dir jetzt die Ultimate by Unstoppable Wallet runter, um den Überblick in der Welt der Decentralized Finance zu behalten. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So, ich habe es vorhin schon angekündigt und das Warten hat endlich ein Ende, weil wir haben relativ viele Zuhörerfragen bekommen zu dem Thema, hey Leute, ihr macht eigentlich seit fast einem Jahr Werbung für ein Produkt, was ich in Deutschland überhaupt nicht nutzen kann. Und die Rede ist natürlich von Ultimate by Unstoppable. Und ehrlicherweise waren Julius und ich immer so ein bisschen überfragt mit der ganzen Nummer, weil ich meine, wir sind ja jetzt keine Vertreter des Unternehmens und haben gedacht, was antworten wir da jetzt eigentlich drauf? Und deshalb haben wir gesagt, wir lösen das ganz, ganz charmant und holen uns einfach die Person in den Podcast, die diese Frage für uns beantworten kann, nämlich Peter. Bevor du die Frage aber vielleicht beantwortest, schieß mal los, sag noch vielleicht ein, zwei Worte zu dir für die Leute, die dich nicht kennen.
Genau, hi, danke für die Einladung. Ich bin Peter, ich bin einer der drei Gründer von Unstoppable Finance, die das Produkt Ultimate entwickelt haben. Und bin umtriebig in der Krypto- und Finanzwelt unterwegs, unter anderem die Solaris Bank mit aufgebaut und war mal Geschäftsführer bei der Börse Stuttgart Digital Exchange.
Für die Leute, die sich mehr noch für deinen Werdegang interessieren, ich glaube, wir hatten dich ja schon mal im Podcast, ich werde die Folge raussuchen, werde den Link auch in die Shownotes tun und dann kann jeder nochmal den Background von Peter studieren. Du bist ja auch ein bekannter Hase in der Medienlandschaft, ich sehe dich immer wieder durch ganz viele verschiedene Podcasts und auch Interviews tingeln. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern wir wollen, wie gesagt, darüber sprechen, wann ich Ultimate denn endlich in Deutschland verwenden kann und deshalb oder vielleicht auch die Hintergründe erklären, warum es überhaupt so lange gedauert hat. Deshalb schieß gerne mal los.
Genau, also erstmal die gute Nachricht ist, dass man Ultimate inzwischen in Deutschland benutzen kann. Und zwar jetzt seit dieser Woche haben wir die App live gestellt, allerdings in einer Lite-Version. Hintergrund ist halt einfach der, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir gestartet sind, und zwar im November letzten Jahres, hatten wir eine Kommunikation von der BaFin erhalten, die halt irgendwie einen Teil der Anwendung als aufsichtsrechtlich relevant eingestuft haben. Wie kam es dazu? Also halt als Unternehmen aus Deutschland und eigentlich hatten wir auch als weißes Schaf auf der Wiese, also so haben wir uns zumindest halt immer gesehen, haben wir uns halt gedacht, okay, die BaFin kennt uns halt sowieso, hatten wir aufgrund unserer vorherigen Projekte und dementsprechend sind wir wahrscheinlich ohnehin unter Beobachtung und halt auch als deutsches Unternehmen fallen wir natürlich in den Aufsichtsbereich der BaFin. Deswegen haben wir dann halt vorzeitig, also halt irgendwie schon im Frühsommer letzten Jahres, ein Dokument zusammengestellt, im Prinzip so mit allen technischen Prozessen, also wirklich so Sequenzdiagrammen, also für, falls hier Techniker zuhören, also halt so UML-Sequenzdiagramme, welche irgendwie Informationen geht da über welche irgendwie Passagen halt irgendwie von A, B über C, ja. Aber auch mit einem juristischen Gutachten, also halt wie wir so die ganze Situation einschätzen und haben dann erstmal eine Zeit lang nichts gehört und dann eigentlich so, man kann sich jetzt irgendwie streiten, ob es irgendwie Glück oder Pech war, aber wirklich so irgendwie einen Tag vor unserem geplanten Launch kam dann halt irgendwie die Antwort von der BaFin und also so manch einer irgendwie in der Öffentlichkeit hat da irgendwie so rein interpretiert, dass das halt irgendwie ein irgendwie böser Move irgendwie von der BaFin gewesen ist. Also ich glaube, das ist halt einfach nur Zufall gewesen. Und eigentlich muss man sich halt jetzt dann halt irgendwie halt auch sagen, wenn dem nicht so gewesen wäre, dann wären wir vielleicht halt irgendwie mit so einem eines dieser bösen Announcements auf der BaFin-Webseite irgendwie geendet. Irgendwie hat insofern, glaube ich persönlich, dass es dann halt irgendwie gut war, dass es halt dann noch irgendwie vor unserem Launch dann halt irgendwie so sich ereignet hat. Aber irgendwie so im Nachgang haben wir dann halt eben das Gespräch gesucht und der Prozess hat sich halt etwas zäh gestaltet. Also das wäre halt eigentlich so eher so im Monatstakt irgendwie oder teilweise auch länger dann irgendwie in der Kommunikation waren. Leider halt irgendwie auch kein persönliches Gespräch bekommen haben, was wir uns halt eigentlich erhofft haben. Also dass man halt einfach mal diskutiert, weil halt irgendwie so die Lage dem halt nicht so klar ist, halt wie man das, glaube ich, halt mir manchmal denkt. Und deswegen haben wir dann halt einfach erstmal abgewartet, wie wir jetzt halt mit dem Start in Deutschland verfahren und haben uns dann aber jetzt dann halt einfach entschieden, okay, wir müssen uns halt auch überlegen, wollen wir jetzt halt irgendwie so, also wollen wir den Prozess jetzt noch irgendwie weiter irgendwie in die Länge ziehen oder wollen wir wenigstens schon mal mit einer Lite-Version starten? Und dann haben wir halt eben gesagt, okay, lass uns jetzt mit einer Lite-Version starten, die halt eben so diese als aufsichtsrechtlich relevant eingestufte Funktionalität jetzt erstmal nicht beinhaltet. Und die Gespräche können wir nach wie vor weiterführen. Wir können halt irgendwie auch nach wie vor weiter diskutieren und wir uns Möglichkeiten überlegen, wie man halt irgendwie sonst starten kann. Aber jetzt sind wir wenigstens schon mal live und sind darüber halt auch glücklich.
Wir auch, unsere Hörer auch mit Sicherheit, weil, wie Flo schon gesagt hat, es gab die eine oder andere Rückfrage. Und eine Frage habe ich jetzt aber noch, vielleicht musst du gleich nochmal erklären, was die Lite-Version jetzt von der vollen Funktionalität der Ultimate-App unterscheidet. Und persönlich würde es mich auch interessieren, jetzt habt ihr 6 Monate da Briefverkehr gehabt. Ist da denn bei irgendwas bei rausgekommen? Oder sagst du jetzt im Nachhinein, ja, mit der Lite-Version hätten wir auch schon im November starten können? Und quasi aber uns hat es jetzt gereicht, sag ich mal, mit dem Warten. Deshalb wollten wir jetzt trotzdem launchen, auch wenn, sag ich mal, die wirklich kritischen Fragen vielleicht immer noch so nicht ganz geklärt
also,
sind.
Also als erstmal irgendwie auch irgendwie zu den Hörerfragen, also halt irgendwie sponsor einen Podcast irgendwie und das Produkt ist in Deutschland nicht erreichbar. Wie man sich halt irgendwie so ungefähr denken kann, irgendwie war es halt von unserer Seite auch anders geplant, ja. Also halt, ich glaube, das haben wir uns jetzt irgendwie nicht so ausgedacht, so nach dem Motto, ach ja, komm, wir machen es also einfach mal nur zum Spaß oder weil wir euch so gut finden. Also, wir finden euch ja auch gut, aber dementsprechend, also die Planungen waren halt einfach andere. Und genau, die Funktionalität, die halt nicht enthalten ist, ist halt eben die Swap-Funktionalität, also dass man halt eben Tokens traden kann. Und vielleicht irgendwie, um so ein bisschen zu elaborieren, was heißt das halt eigentlich irgendwie und irgendwie was war da jetzt halt irgendwie eigentlich genau das Problem? Also in Deutschland gibt es ja, hatten wir eigentlich seit 2013 schon die Situation, dass Kryptowerte, also halt am Anfang vor allem Bitcoin und dann hat ja die BaFin halt eben immer über virtuelle Währungen halt irgendwie für eine sehr lange Zeit gesprochen, wurde halt festgelegt, dass Kryptowerte ein Finanzinstrument nach dem Kreditwesensgesetz sind. Also halt eben sozusagen im KWG angeordnet sind. Und ab dem Zeitpunkt war quasi dann halt eben hatten wir auch der Handel, also halt der Eigenhandel oder halt irgendwie das Finanzkommissionsgeschäft oder halt im multilaterale Handel halt eben hatten wir auch mit solchen Finanzinstrumenten in Deutschland reguliert. Und das zieht sich ja eigentlich bis irgendwie in die heutige Welt irgendwie fort. Es gibt so Anbieter wie Bison, BSDEX und Co., die halt irgendwie sich letzten Endes halt eben halt irgendwie auch in diesen Aufsichtstatbeständen bewegen. Und das, was wir jetzt halt gemacht haben, ich meine, wenn man es jetzt irgendwie von außen betrachtet, also klar, es ist ein Non-Custodial Wallet, also das heißt, wie der Private Key befindet sich auf dem Mobiltelefon oder sozusagen im Zugriffsbereich des Nutzers und nicht irgendwo in der Custody. Dementsprechend gibt es da auch keine Sammelverwahrung oder halt irgendeinen Custody-Provider oder halt irgendwas irgendwie auf dem Server irgendwie oder irgendeine Finanzdienstleistung, also irgendwie die Verwahrung von Kryptowerten ist ja in Deutschland inzwischen auch reguliert irgendwie und Bestandteil des KWG. Und also das erstmal zumindest findet bei uns ja nicht statt. So. Was aber hatten wir dann bei uns stattfand, war, dass wir halt irgendwie den Menschen die Möglichkeit bieten wollten zu traden und halt irgendwie und halt auch so der, sag ich mal, Gesamtantritt irgendwie von Ultimate Wallet von Anfang an war ja, wir wollen halt DeFi dahingehend vereinfachen, dass wir halt eben die Funktionalität quasi in die App reinziehen. Also dass man halt eben nicht irgendwie so der Browser, irgendwie Wallet Connect, irgendwie und dann befindet man sich halt eben halt irgendwie auf den verschiedenen Webseiten der jeweiligen Anbieter und irgendwie die sehen alle unterschiedlich aus, haben irgendwie unterschiedliche Lingo, teilweise auch irgendwie ultra kompliziert irgendwie und sag ich mal nur für Experten wie uns hier verständlich, aber eigentlich so für den Außenstehenden halt irgendwie eigentlich sehr, sehr abstoßend irgendwie von der Usability und irgendwie von der Verständlichkeit. Und das wollten wir halt einfach verändern, indem wir eben diese Funktionalität reinholen. Und das haben wir halt eben mit ein paar Protokollen gemacht, also halt wie Lido, zum Beispiel für Liquid Staking, aber eben dann hatten wir auch fürs Trading. Also dass wir halt entsprechend Jupiter bei Solana halt einen Dex-Aggregator integriert haben und ZeroX für die Ethereum-Welt und haben halt einfach eine User-Experience gebaut, die sich halt irgendwie anfühlt, als würde ich jetzt Coinbase benutzen, aber es ist halt irgendwie alles non-custodial. So, das ist halt irgendwie so das Ergebnis des Produktes gewesen. So, wenn ich jetzt von außen drauf schaue, sieht es halt aus wie ein Bison. Ich kann handeln, ich kann Sachen machen, aber es ist halt non-custodial. Und da beginnt sozusagen halt eben das Problem, halt eben, weil halt eben der Handel mit Finanzinstrumenten ist halt eben halt reguliert in Deutschland. So, und jetzt mal halt irgendwie ganz High-Level angefangen, beginnt sozusagen halt eben das Problem bei uns, dass wir jetzt sozusagen diesen Handel mit solchen Finanzinstrumenten enablen, wir vereinfachen ihn, also halt irgendwie für den Nutzer. Und aber sozusagen die Liquidität kommt aus einem anderen Bereich. Ja, das wird halt nicht wie irgendwie bei Bison irgendwie von der Euwax irgendwie gemacht oder halt irgendwie von irgendwelchen Market Makern, sondern es kommt halt irgendwie von einem DEX. So, und halt irgendwie, und da, das ist sozusagen jetzt die Besonderheit. Jetzt hat eben, sag ich mal, auch irgendwie diese Entscheidung, dass wir halt hier eigentlich vom Setup irgendwie schon ein bisschen anders funktionieren. Also weil wir halt eben halt irgendwie andere Komponenten anbinden. Also halt eigentlich irgendwie holt sich der Nutzer die Token halt, wenn er irgendwie auf einem DEX tradet, ja halt eigentlich irgendwie von anderen Nutzern, die halt irgendwie in einem Pool irgendwie eingelegt haben und irgendwie sozusagen dann wieder der Flow halt irgendwie darüber passiert. Also de facto handelt es sich hier immer noch um Handel mit Finanzinstrumenten. Und vielleicht noch irgendwie noch einen weiteren Aspekt noch hinten dran. so im Kreditwesengesetz gibt es halt eben so die verschiedenen Lizenzbestandteile, also unter anderem dann eben halt auch die Anlagevermittlung. So, und halt irgendwie, und ich meine halt irgendwie so, wenn man jetzt irgendwie dann so überlegt, was heißt denn eigentlich etwas vermitteln? Etwas vermitteln heißt halt eben halt irgendwie auch, dass ich zum Beispiel jetzt halt irgendwie, ihr sagt halt irgendwie, ihr wollt irgendwie eine Aktie kaufen und irgendwie, ich nehme das entgegen und leite das halt irgendwie weiter. Das heißt irgendwie, das läuft irgendwo über mich. Und auch in der dezentralen Welt hat man halt eben halt irgendwie verschiedene Zugangspunkte. Also man betreibt irgendwie Node-Infrastruktur, hat eben halt irgendwie auch als Skalierungsgesichtspunkten. Die Blockchain ist halt eine konsensorientierte oder eine konsensorientierte Datenbank, also halt irgendwie die konsistenzorientierte Datenbank. Also die will halt einfach eben sicherstellen, dass die Transaktionen unverändert sind, aber sie ist nicht leseoptimiert. Ja, also halt, wenn ich jetzt halt irgendwie jeden Tag irgendwie eine Transaktion irgendwie 10 Jahre lang mache, dann wäre das halt ein unendlich langer Request irgendwie, um halt diese Daten zusammen zu aggregieren. Dementsprechend haben wir natürlich halt irgendwo Infrastruktur gebaut, die das halt einfach eben möglichst snappy macht irgendwie und so, dass man dann halt mit der App dann halt einfach eben quasi halt alles in Realtime sieht. Und insofern sind wir schon halt irgendwie irgendeine Form von Intermediär. Klar, das Wallet würde halt irgendwie auch ohne uns funktionieren. Du kannst deinen Key woanders importieren und so weiter. Aber das sind so, sag ich mal, ein bisschen die Grauzonen, in denen wir uns bewegen. Ja, das ist sozusagen halt eben der Fall, der uns jetzt hier betrifft.
Also ich habe dazu gleich ganz viele Fragen. Die erste, die ich mal reingeben würde, ist, ich kann ja all diese Komponenten in Deutschland eigentlich schon benutzen, oder? Also ich weiß jetzt nicht, was da unter der Haube dann tatsächlich stattfindet, aber ich meine, ich kann mir ganz easy irgendwie Coins kaufen auf, weiß nicht, irgendeinem Fiat-On-Ramp, transferiere mir das auf eine Metamask-Wallet oder was weiß ich und dann kann ich auch mit einem Uniswap agieren und das kann ich alles als deutscher Bürger machen. Also inwiefern ergibt diese Regulierung in der Form überhaupt Sinn? Also wenn du halt einen Player hast wie euch, der sich jetzt hinstellt und sagt, pass mal auf, wir haben hier Folgendes vor, guckt euch das mal an und so weiter und so fort und dann sage ich dazu nein, aber auf der anderen Seite kann derselbe Effekt noch viel unregulierter ja über andere oder Ausweichlösungen ohnehin schon geschaffen werden. Also ich verstehe da irgendwie den Sinn nicht so richtig und warum das eine erlaubt ist und das andere auch nicht. Also vielleicht kannst du das ein bisschen erklären.
Also ich glaube, wir müssen ja dann eben auch betrachten, wie, also welche Akteure sind jetzt hier irgendwie involviert und was machen die, ne? Also ich meine, deswegen hatte ich irgendwie so versucht, mal so diesen Bison-Vergleich irgendwie zu machen. Irgendwie da habe ich halt irgendwie so die Bison-App irgendwie und ich habe eine Euwax, die sozusagen der Handelspartner irgendwie im Hintergrund ist und daraus ist sozusagen halt so ein Setup geschmiedet. Und bei uns ist es halt eben, sind wir mit der Ultimate-App irgendwie und dahinter sind halt eben dezentrale Exchanges. Und ich glaube halt irgendwie so, die Grauzone beginnt halt ja auch allein schon da, dass halt dezentrale Exchanges ja irgendwo noch nicht so richtig erfasst sind regulatorisch, ne? Also halt irgendwie, das ist ja, also eigentlich irgendwie ist es gut irgendwie, weil es ist auch eine Spielwiese und es gäbe wahrscheinlich den Podcast nicht, wenn es nicht so wäre, ja. Aber also halt irgendwie, da wird halt sehr viel Innovation betrieben und halt irgendwie, und also in der Regel ist es ja immer so, dass halt irgendwie erst kommt die Innovation und dann schaut man sich an, okay, muss man es jetzt irgendwie eingrenzen oder was passiert da irgendwas irgendwie Ungewünschtes irgendwie und dann schreitet man ein. Aber halt erstmal, wenn ich jetzt sozusagen so einen Handelspartner, so einen regulierten Market Maker und irgendwie einen DEX irgendwie grundsätzlich halt erst oder DEX Aggregator erstmal vergleiche, sind die sozusagen regulatorisch halt irgendwie noch nicht irgendwie erfasst.
Verstehe ich. Also den Unterschied, der ist mir vollkommen bewusst. Nur ich frage mich halt, du kannst es doch trotzdem ohnehin schon in Deutschland. Also ich muss ja nicht über Bison gehen, um irgendwie diese Funktionalität zu haben, sondern ich kann ja, wie gesagt, einfach einen Uniswap in Deutschland benutzen. Und das ist ja eine dezentrale Exchange.
Genau, so halt irgendwie, du kannst du, also den DEX selber kannst du natürlich verwenden, also halt indem du einfach auf die Webseite gehst, connectest dein Wallet und legst halt einfach los. Und das ist halt eben so das, sag ich mal, so dass das Konstrukt, wie es eigentlich auch über die letzten 10 Jahre schon existierte, so diese Nutzung der passiven Dienstleistungsfreiheit, also halt irgendwie Reverse Solicitation ist das englische Begriffspaar dazu.
Was und, heißt das?
Also das bedeutet, dass halt ich halt innerhalb von Europa darf ich halt eben halt Dienstleistungen frei anbieten. So halt, wenn ich jetzt halt irgendwie meinen Sitz woanders habe, wie kann ich halt eben halt irgendwie meine Dienstleistungen dann halt eben innerhalb von Europa anbieten. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt halt irgendwie auch, sag ich mal, Konkurrenzprodukte von uns irgendwie nehme, also sei es jetzt halt irgendwie Metamask, was du halt irgendwie genannt hast, oder irgendwie auch Argent, die sind halt alle im Ausland und können halt irgendwie, solange sie den, sprechen wir jetzt einfach mal vom deutschen Markt, solange sie den deutschen Markt nicht aktiv bearbeiten,
Also keine Werbung machen und so weiter.
Genau,
also,
okay. Keine Werbung machen und irgendwie vielleicht hatten wir auch, gibt es halt eigentlich auch nur, sag ich mal, viele Mythen, irgendwie, also was jetzt irgendwie die Grauzone ist und was jetzt irgendwie tatsächlich irgendwie der rote Bereich ist. Also das ist einfach nicht so klar definiert. Irgendwie, das macht es halt auch so, sag ich mal, so unfair halt irgendwie für die Marktteilnehmer, weil halt irgendwie, ich glaube, Werbung ist irgendwie anerkannt, irgendwie, aber ist jetzt halt irgendwie auf einer deutschen Sprache irgendwie ein Produkt anzubieten, jetzt schon aktiv ins Markt angehen oder.
Das würde MetaMask ja auch machen. Also deren Produkt gibt's in Deutsch. Aber das bedeutet, euer Problem ist eigentlich gelöst, wenn du sagst, ich kapp jetzt die Podcast-Werbung und zack, verdünnisiere mich ins Ausland und dann kann ich eigentlich machen, was ich will, weil dann kann ich auch, also aus dem Ausland kann ich in Deutschland mein Produkt anbieten, aber in Deutschland kann ich es nicht in Deutschland anbieten.
Ja, also es ist halt eben halt so, dass in dem Moment, wenn du den Markt aktiv bearbeitest oder halt eben halt irgendwie in dem Land sitzt, also so wie wir, also in Deutschland, dann ist halt eben die deutsche Aufsicht verantwortlich irgendwie und muss sich das anschauen. So, es ist in der Tat so, dass wir jetzt uns natürlich halt irgendwie überlegen müssen, also wenn jetzt halt eben diese Dienstleistung, die wir anbieten wollen, also wie gesagt, also halt ein Wallet zu machen, ist regulatorisch nicht erfasst, ja, also halt irgendwie selbst Custody zu machen, dafür muss der Nutzer sich jetzt keine irgendwie KWG-Lizenz holen, ja, so. Deswegen, also das heißt, das ist halt irgendwie vollkommen fein, aber in dem Moment, wenn du jetzt halt eben so in diesen Bereich Finanzinstrumente, ich meine, vielleicht wenn jetzt halt irgendwie anderes DeFi, also auch in Zukunft irgendwie als Finanzdienstleistung einsortiert würde, irgendwie dann müsstest du dafür dann halt eben halt irgendwie auch lizenziert sein. Wenn das jetzt halt eben in Deutschland halt eben halt irgendwie schon so interpretiert und so gesetzt ist, dann haben wir jetzt halt eben eigentlich nur drei Optionen, die wir irgendwie verfahren können. Also das eine ist, wir können natürlich hier den Weg Richtung Lizenz gehen. Und ich meine, wir sind halt eben hier in Deutschland gestartet und wir kennen uns irgendwie mit Lizenzen halt auch aus. Also eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass wir hier halt auch über die nächsten Jahre halt eigentlich den Weg dann halt eben halt irgendwie auch irgendwie mit der BaFin und Bundesbank und Co. halt eben halt auch in die Regulierung reingehen würden, dass jetzt eben sozusagen halt eben die nächsten Schritte der Regulierung dann halt irgendwie so kommen, dass wir die halt dann einfach auch hier eben mitgehen können. Nur wir haben jetzt halt eben das Problem, dass halt solange die MiCA noch nicht in Kraft getreten ist, haben wir jetzt erstmal so eine Lücke, wo wir uns halt irgendwie überlegen müssen, wenn wir uns jetzt eine Lizenz besorgen würden, hätte das die Konsequenz, wir müssen dann natürlich halt eben halt irgendwie auch, wir sind dann halt sehr sozusagen reguliert irgendwie und halt irgendwie und quasi wie ein Finanzinstitut müssen wir dann halt eben Identifizierung einsammeln und halt irgendwie verschiedene Compliance-Pflichten, Audit-Pflichten erfüllen, was halt die anderen nicht machen müssen. Das heißt, wir haben halt eben schon allein einen Kostennachteil und ich meine, ihr könnt ja mal eine Umfrage machen, wer irgendwie in der DeFi-Welt sich irgendwie gerne identifizieren möchte. Irgendwie, wenn er sich halt auch nicht identifizieren könnte, ja, also dann wird es wahrscheinlich keiner machen. Also das heißt, also halt, wir hätten gar keinen Product Market Fit für so eine Anwendung. Das heißt, also halt, die Option ist eigentlich schon mal raus. Dann gibt es natürlich halt irgendwie noch den Weg, wir können auch sagen, okay, ja, wir haben es jetzt irgendwie in Deutschland nicht geschafft, wir machen den Laden zu. Okay, nee, ist auch keine Konsequenz, die für uns irgendwie Sinn macht. Dann bleibt eigentlich nur die dritte Konsequenz, dass wir uns irgendwie wenn wir eben halt irgendwie in Deutschland irgendwie, wenn wir Deutschland irgendwie als einen wichtigen Markt irgendwie sehen oder irgendwie glauben, dass es halt irgendwie Sinn macht, dass halt irgendwie unsere App auch hier verfügbar sein sollte, dann müsste man sich halt eben einen Weg übers Ausland dann halt basteln. Und ich habe gerade eben halt irgendwie auch schon angesprochen, also bis die MiCA kommt. Also ich meine, also ich bin kein Jurist, ne? Aber ich meine, ich bin natürlich irgendwie ein sehr informierter Mensch, der sich halt eben sehr intensiv eben hat irgendwie auch mit den juristischen Themen auseinandersetzt. Aber
merkt man nicht, Peter.
Und man muss auch dazu sagen, also für die Leute, die uns jetzt nicht zusehen, aber Peter hatte das Problem, dass sein Mikrofon nicht nah genug an seinem Mund war und er hat einfach das Mikrofon jetzt auf den BGB gestellt. Also zu dem Thema, Peter lebt das Gesetz, aber erzähl bitte weiter.
genauso sieht's aus. Die mit der MiCA haben wir jetzt natürlich, die ist jetzt irgendwie entschieden und die trifft jetzt in Kraft. Aber da ist ja, sag ich mal, halt auch noch sehr, sehr viel Interpretationsspielraum und irgendwie noch relativ viel Unklarheit, wie sich das jetzt dann halt wie anfühlen wird in der Praxis. Und da geht ja jetzt, sag ich mal, die Arbeit los, dass halt irgendwie Leute wirklich reingehen und so, was bedeutet das jetzt halt eigentlich irgendwie und wie baut man das jetzt und so weiter. Und ich meine, meine Interpretation ist halt, irgendwie, wenn jetzt, sag ich mal, halt irgendwie eine große Aufsicht wie Deutschland hat eben hatten wir auch sozusagen so diesen Handel über einen DEX. Also wenn ich das jetzt eben so fest integriere, wenn ich das besonders einfach mache, ja, das ist wichtig halt irgendwie in dieser ganzen Betrachtung hier. wenn das jetzt halt eben dann halt irgendwie als aufsichtsrechtlich relevant eingestuft wird. Und ich meine halt irgendwo geht ja das dieser Krypto-Teil des KWG halt haben wir dann halt auch zukünftig in die MiCA auf. Ja, also das ist ja sozusagen eigentlich so ein bisschen so wie die Vereinheitlichung halt irgendwie über alle europäischen Länder hinweg, halt eben von dem, was wir in Deutschland halt irgendwie schon seit ein paar Jahren haben, dann könnte man jetzt halt eben halt auch interpretieren, dass halt irgendwie in Zukunft dann halt eben halt irgendwie in dem Moment, wenn ich halt über einen Wallet irgendwie tief integriert Trading anbieten möchte, dass ich dafür dann halt eben dann halt irgendwie in die MiCA falle. Ja, und ich meine halt irgendwie mit all den ganzen Konsequenzen. Ich meine, dann sind sozusagen solche Angebote, sogenannte CASPs, ja, also halt eben solche regulierten Einheiten nach der MiCA. Und dann musst du auch einen Sitz hier im sozusagen europäischen Inland haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, irgendwie da wird es jetzt halt einfach extrem spannend. Und deswegen versuche ich halt irgendwie so, ich bin, glaube ich, irgendwie relativ strukturiert, wenn es irgendwie darum geht, irgendwie was so Abläufe und irgendwie Zeitpunkte angeht. Und deswegen denke ich jetzt halt eben insbesondere, okay, was muss ich jetzt diese nächsten 1,5 Jahre machen? So, und dann kommt halt irgendwie die MiCA, dann wird sich unter Umständen halt irgendwie was ändern. So, und dann muss man unter Umständen dann halt eben so für den Teil irgendwie eine Anwendung, also wenn halt irgendwie Trading uns wichtig ist, muss man dann halt eben dann halt irgendwie was Reguliertes irgendwie aufgebaut haben und dann sozusagen gestaltet man halt eben die weitere Zukunft.
Aber jetzt hast du ja, also du hast gerade gesagt, du musstest ja irgendwie einen Plan machen, was du in den nächsten 1,5 Jahren machen möchtest. Und du hast zum Beispiel gesagt, diesen Weg zu gehen von wegen, ihr holt euch jetzt eine Lizenz und so weiter, das würde euch nicht wirklich wettbewerbsfähig machen. Ihr habt kein Product-Market-Fit. Und ihr habt euch jetzt eigentlich für diese Light-Version des Deutschlandstaates erstmal entschieden. Allerdings ist es jetzt eine Wallet ohne Swap-Feature. Das heißt im Endeffekt, ja, wie jede andere Wallet auch, oder beziehungsweise der USP von euch sollte ja eigentlich diese tiefe Integration sein. Ist das jetzt nichts Halbes und nichts Ganzes, oder beziehungsweise wo ist da jetzt wirklich der Wettbewerbsvorteil? Warum sollte ich jetzt Ultimate nutzen?
Ja,
ich formuliere es mal positiver. Wir wollten doch heute hier, Flo, der Alte hier, wir wollten doch hier mit der positiven Nachricht einsteigen, dass Ultimate jetzt live ist in Deutschland. Gib uns mal den Pitch, was sind die drei, weil ihr habt ja wirklich tolles Produkt gebaut, was sind die drei Feature auch außerhalb des Swaps, die sich trotzdem lohnen, jetzt Ultimate zu installieren? Ich glaube, ihr habt eine coole Analytics-Seite, wo man sein Portfolio so tracken kann.
Jetzt nimmt Peter doch nicht alle Antworten weg. Er soll doch die drei Features vorstellen, mein Freund.
Ja, aber nicht mit so einem negativen Framing hier.
Das ist Journalismus. Wir machen hier keine Werbung, wir machen Journalismus, mein Freund.
Ja, ich mache Werbung, du machst Journalismus. Peter, die Bühne ist deine.
Ja, ich meine, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Und ich meine, wir haben uns das natürlich halt irgendwie auch gefragt. Aber halt irgendwie ein Produkt, was live ist, bringt uns halt irgendwie am Ende dann trotzdem halt irgendwie mehr, als wenn wir dann halt irgendwie immer sagen müssen, ja, nee, wir sind jetzt noch nicht live, weil... Und dann kommt halt irgendwie ein mega langer Absatz. Also von daher haben wir jetzt natürlich mit einem Produkt, was live ist, erstmal schon mal die Möglichkeit, irgendwie zumindest halt irgendwie auch, vielleicht hatten wir so die ersten Leute, die sich halt irgendwie die App irgendwie runterladen, irgendwie anschauen und dann halt eben halt irgendwo auch so ein bisschen am Ball bleiben, halt irgendwie erstmal schon mal aufgesetzt. Und ich meine halt irgendwie, ich glaube, wenn man sich jetzt halt irgendwie auch insgesamt anschaut, was so im letzten Jahr passiert ist, hat man irgendwie eigentlich gelernt, dass man das eigentlich sein Krypto-Portfolio am besten auch möglichst breit verteilt, ja, also halt irgendwie so nicht irgendwie alles auf einem Centralized Exchange, sondern tendenziell dann eher auf mehreren und aber auch nicht vielleicht irgendwie alles in einem Wallet, sondern halt irgendwie einfach mehrere zu haben. So, ich meine, wir treten jetzt natürlich eben hier an, halt irgendwie auch einfach eines der Wallets zu werden, was dann halt eben die Menschen halt irgendwie auch noch zusätzlich verwenden, selbst wenn sie es jetzt nur zum Halten irgendwie von Werten verwenden. Ich glaube, da haben wir halt einfach ein Produkt geschaffen, was halt irgendwie einfach auch so von Haptik und Usability, also halt einfach so, alles ist Realtime, alles ist halt sehr auf Performance ausgelegt, also nicht nur auf der Backend-Seite, so wo die Daten zugeliefert werden, sondern eben halt irgendwie auch, das sind native Applikationen und wir werden halt oft von Leuten angesprochen, so hey, also auch gerade von Entwicklern, hey, habt ihr das irgendwie mit irgendwelchen Cross-Plattform-Frameworks entwickelt oder nativ? Und wir haben halt eben wirklich alles nativ gebaut. Also halt nativ für Android, nativ für iOS und auch eben für Sagaphone halt auf der Solana-Plattform. So, das ist erstmal so die Grundlage. Und dann ansonsten hat das natürlich Julius schon sehr gut wiedergegeben. Also halt irgendwie so P&L-Tracking ist auf jeden Fall schon mal eine interessante Funktionalität, also dass ich halt eben halt irgendwie auch sehe, wie hat sich mein Portfolio entwickelt und dass ich halt, genau, ich kann halt irgendwie auch anderen Wallets folgen, also halt irgendwie, das ist halt so ein bisschen so die Einstiegsfunktionalität, die wir halt eben halt irgendwie halt auch, sag ich mal, für Neulinge sehen, also halt irgendwie, bevor man sich jetzt wie reinstürzt irgendwie und was sind das jetzt alles für Token und was gibt's irgendwie für DeFi-Applikationen, dass man sich halt einfach irgendwie von, was weiß ich, Shekel und Neil halt irgendwie das das Solana-Wallet irgendwie nehmen kann und watchen kann und sieht dann halt, was sind da für NFTs drin und was hat er gemacht. Und dann entwickelt man so ein Gefühl für ein Portfolio und kann sich dann halt eben Schritt für Schritt in die Applikation dann halt eben auch reinbewegen. Und unsere Hoffnung ist natürlich, klar, das ist jetzt halt erstmal eine Light-Version. Wir haben uns irgendwie schon Gedanken gemacht, wie man jetzt halt eben so diese anderthalb Jahre überbrücken kann, halt, dass man halt eben halt auch nochmal zu einer Vollversion in Deutschland kommen kann. Und dann halt gibt es natürlich halt irgendwie auch noch so wenn dann halt dann irgendwann eine regulierte Entität benötigt wird, irgendwie um die Dienstleistung anzubieten, sind wir natürlich halt irgendwie auch am Start. Irgendwie, und dann glaube ich, das wird uns dann wahrscheinlich halt irgendwie auch von unseren Fähigkeiten und von unseren Backgrounds her halt irgendwie auch nochmal weit nach vorne katapultieren, weil ich glaube, gerade so in diesem regulierten Umfeld kennen wir uns halt irgendwie auch gut aus und da gehören wir wahrscheinlich halt irgendwie zu den wenigen Kryptofirmen, die das halt einfach eben so aus ihrem eigenen Personal heraus auch stemmen können und sowas aufzubauen. Und dann gibt es ja eben noch, ich meine, deswegen, das ist gut, dass wir jetzt sozusagen so über den Themenbereich halt irgendwie sehr isoliert gesprochen haben, weil es dann ja halt eben sozusagen jetzt hatten wir noch so das neue Baby gibt, was wir auch zur Finance Forward Konferenz announced haben, halt eben mit dem Start einer DeFi-Bank. Das ist in der
Tat, was ja als solches eigentlich ein Oxymoron ist, ne? Also DeFi und Bank passt ja eigentlich nicht so richtig zusammen.
Ja, aber das können wir ja gerne ein bisschen tiefer legen, was das halt irgendwie eigentlich genau bedeutet. Aber so zumindest halt eben hatten wir auch, dass wir da jetzt halt eben hatten wir auch nochmal ein Produkt aufsetzen, was natürlich halt irgendwie eine komplett andere Spielwiese hat, aber was halt eben hat, und das ist halt auch einer der Gründe, weshalb wir das jetzt halt irgendwie machen wollten, einfach eben diese Mission, DeFi zur Masse zu bringen, halt einfach eben halt irgendwie auch gut reinfällt. Weil ich meine, wenn wir jetzt irgendwie die letzten anderthalb Jahre Revue passieren lassen, dann haben wir, glaube ich, hatten wir schon irgendwie einiges an Hype-Cycle gesehen, aber ich glaube jetzt halt irgendwie so richtig viele neue Nutzer in DeFi reingekommen sind ja halt eigentlich nicht. Ja, also das hat dann irgendwann gestoppt, irgendwie dann sind natürlich die ganzen Skandale losgebrochen irgendwie und seitdem ist auch irgendwie alles anders. Aber ich glaube einfach, dass so der Bereich hat halt jetzt gezeigt, was er kann, ja, also halt einfach vollständig automatisierte Finanzdienstleistungen, irgendwie Risk Management on-Chain, irgendwie ich kann irgendwie die Assets, irgendwie die als Collateral hinterlegt sind, irgendwie liquidieren, halt irgendwie automatisiert, irgendwie nach bestimmten Regeln und so weiter. Ich glaube, das ist halt irgendwie extrem interessant, irgendwie was da technisch passiert. Aber jetzt, um das Ganze eben zur Masse zu tragen, müssen wir einfach auch Probleme irgendwie der Menschen lösen oder halt irgendwie auch so versuchen, irgendwie die Realwirtschaft irgendwie in diesen ganzen Cycle reinzubekommen. Und die Realwirtschaft irgendwie handelt halt irgendwie keine Meme-Coins, ja. Also halt irgendwie, da spielen halt irgendwie andere Sachen eine Rolle. Und für mich oder für uns, also ich meine, Real World Assets ist ja halt irgendwie auch ein großes Thema halt irgendwie in der ganzen DeFi-Welt und gibt ja auch irgendwie ein paar Startups, auch mit, sag ich mal, Teams in Deutschland, die sich in dem Bereich breit tun. Aber ich finde halt irgendwie, wenn wir über Real World Assets sprechen, gibt es vor allem ein Real World Asset, was halt einfach eben schon auch heute einen Nutzen hat irgendwie, und das sind Stablecoins. Und weil ich halt eben auch da darüber Zahlungen weltweit tätigen kann und so weiter. Und deswegen wollen wir jetzt halt eben in den Bereich reingehen.
Ich habe hier in dem Podcast schon häufiger zu Julius gesagt, dass wenn es ein Unternehmen gäbe, was ich gerne im Kryptobereich besitzen würde, dann wäre es Circle. Und deshalb auch die Frage so als vorweg. Also ich meine, ihr habt ja vorher, ihr seid ja mit dieser Mission gestartet, irgendwie diese mega komplizierte Wallet eigentlich zu bauen, die für den User, also wo der Heavy Load halt eigentlich im vor dem User versteckt stattfindet, er sich keine Gedanken machen muss und irgendwie halt alles machen kann, ohne dass er hier Wallet Connect und so weiter machen kann. Das klingt technisch super, super kompliziert und halt eine Bank zu bauen, die halt einfach ein Stablecoin rausgibt, die aber in Deutschland sitzt und vielleicht ein Circle-Competitor werden könnte, ist doch eigentlich das viel geilere Geschäftsmodell. Warum nicht das ganz am Anfang?
Ja, also ich meine, man muss ja irgendwie auch dazu sagen, die Mika, die war ja noch in Entwicklung. Und ich meine, jetzt, wo sie feststeht, sind ja quasi Stablecoins, also halt eben, oder zwei Arten von Stablecoins, also halt eben diese E-Money-Tokens, also eigentlich das so ähnlich ist wie Circle, beziehungsweise dann halt eben Asset-Reference-Token, also was ich halt eben, sag ich mal, Währungsbaskets oder wie Asset-Baskets irgendwie haben kann, sind ja jetzt sozusagen rechtlich zu 100% quasi geklärt. Ja, also halt eben, also die Grundlagen dafür existieren. Und halten wir, und insofern jetzt halt irgendwie mit wenn die Mika dann halt in Kraft tritt, dann haben wir halt hier in Europa halt einfach ein Regelwerk, irgendwie, was uns ermöglicht, irgendwie quasi mit irgendwie 100%iger rechtlicher Sicherheit halt eben halt so ein Geschäftsmodell aufzusetzen. Und vor allem muss man jetzt halt irgendwie auch sagen, die Mika würfelt irgendwie die würfelt die Karten, mischt die Karten halt irgendwie, hat irgendwie auch noch mal komplett neu, weil da ja dann halt wie auch festgelegt ist, dass halt, wenn es jetzt irgendwie ausländische Währungen sind, irgendwie die halt irgendwie reinfallen, dass dann halt irgendwie Limits drauf sind. Also das heißt, USDC, USDT könnte zwar halt eben halt irgendwie in Europa angeboten werden, braucht dann halt natürlich halt einen Firmensitz in Europa, aber da sind dann halt eben halt irgendwie bestimmte Beschränkungen halt irgendwie einfach drauf. Das heißt, also wenn es jetzt irgendwie um Stablecoins geht, dann sind es dann halt irgendwie in Zukunft halt auch die Euro-Stablecoins, die halt irgendwie in Europa Chance haben auf große Verbreitung. Und dementsprechend können wir uns da jetzt natürlich dann halt eben in diesem Rennen halt einfach entsprechend aufstellen und halt eben halt irgendwie auch versuchen, das zu schaffen.
Kannst du vielleicht so einen kleinen Ausblick geben, wie die Timeline aussieht? Also ich meine, ihr habt das jetzt alles announced. Ihr habt schon die Banklizenz oder ihr habt die beantragt? Oder also wie geht es jetzt weiter und wann kann ich damit rechnen, dass es den Ultimate Stablecoin gibt?
Genau, also halt wir sind, wir sind noch keine Bank, ja. Also das hätten wir dann halt irgendwie auch noch klarer announced oder klarer geshaped in dem Announcement. Aber wir haben halt mit dem Lizenzantragsprozess angefangen und das muss man dafür tun. Sind halt eigentlich wie zwei wichtige Säulen. Also du musst den Papierkram natürlich machen. Das besteht dann halt eben daraus, dass man halt eben halt irgendwie für bestimmte regulatorische Prozesse dann halt einfach eben halt Beschreibungen anfertigen muss, irgendwie Organigramm aufbauen und verschiedenste Policies aufsetzen und dann natürlich dann eben, was ist das Kerngeschäftsmodell, irgendwie Risikoabwägung und so weiter. Also halt irgendwie, das ist halt so der eine Teil, an dem wir arbeiten. Und das andere ist dann halt eben passend zu dem Organigramm und zu den Prozessen, die man definiert, dann halt eben halt irgendwie auch so bestimmte neuralgische Positionen zu besetzen. Also halt irgendwie in Form von Vorständen, die halt irgendwie in der Lage sind, halt eben dann halt irgendwie auch das Vertrauen gegenüber den Aufsichten herzustellen, dass man halt irgendwie die Prozesse im Griff hat irgendwie und dann hat natürlich halt eben gerade auf dieser Marktfolgeseite, also halt irgendwie Risikomanagement, irgendwie Geldwäscheprävention und so weiter, dass man da dann halt entsprechende Hires macht und diese beiden Säulen bearbeiten wir jetzt halt gerade.
Aber wie lange wird das in der Fall dauern? Also bis ich halt wirklich mit dem Ultimate Stablecoin rechnen kann?
Ja, also ich meine, wie bei der Solaris Bank damals hatten wir die Lizenzbeantragung in eigentlich so Weltrekordgeschwindigkeit irgendwie geschafft, irgendwie mit 9 Monaten. Jetzt waren sicherlich vor 8 Jahren die Zeiten halt auch noch andere. Das heißt, wir gehen schon aus, dass es jetzt halt irgendwie auch länger dauert. Und
das ist irgendwie eine witzige Entwicklung, ne? Ich hätte, also wo du gerade angeteasert hast, dass die Zeiten andere sind, hätte ich gedacht, okay, wir sind mittlerweile schneller, aber du sagst mir, wir gehen davon aus, dass es langsamer dauert. Aber gut.
Naja, die Risiken, die auf dem Finanzsystem lasten, die werden halt irgendwie immer vielfältiger und es kommen halt irgendwie immer mehr Regulierungen dazu. Und ich meine, wir versuchen ja irgendwie auch, also auch wenn wir uns jetzt auch die letzte Bankenkrise anschauen mit Credit Suisse, Silicon Valley Bank und Co., da werden jetzt ja sozusagen halt einfach irgendwie immer mehr Bretter sozusagen irgendwie überall dran gezimmert irgendwie und Stützen gebaut, irgendwie das halt irgendwie hat, irgendwie das hat alles noch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Wenngleich man sich dann halt irgendwie auch dann irgendwie überlegen muss, okay, wenn jetzt halt irgendwie eine UBS irgendwie in Zukunft halt irgendwie verkalkuliert oder irgendwie Probleme irgendwie im Risikomanagement irgendwie hatte, dann was ist dann der Impact, ja? Ich glaube, dieser Konzentrationsprozess im Bankenbereich führt halt eben sozusagen dazu, dass halt irgendwie alle Banken systemrelevant plötzlich sind. Aber wir können halt irgendwie, nicht geplante, nicht erwartete Ereignisse kommen. Und ich meine, so die letzten 3 Jahre, Corona, der Krieg, irgendwie Energiepreise. Also ich meine, das Leben ist halt voller Überraschungen, ja. So und halt irgendwie, und ich meine, irgendwie, das wird wahrscheinlich halt irgendwie auch so weit der Klimawandel, ja, was kostet uns irgendwie der Klimawandel? Das ist wahrscheinlich halt irgendwie noch das, so da sind sozusagen Corona und Banken retten und jetzt irgendwie Kriege zu finanzieren, irgendwie da ist wahrscheinlich wieder kostet der Klimawandel halt irgendwie 3-mal so viel, ja, irgendwie halt irgendwie volkswirtschaftlich. Also das heißt, ich glaube, es wird langsam einfach auch Zeit, irgendwie so ein bisschen umzudenken, halt irgendwie, wie könnte halt irgendwie unser Finanzsystem aussehen und vor allem, wie müssen wir es halt auf mehr Säulen stellen und halt irgendwie, und jetzt sozusagen zu deiner Frage, kleiner Exkurs, das, was wir machen wollen, soll halt einfach extrem schlank sein. Also wir wollen halt nicht irgendwie 50 verschiedene Geschäftsmodelle von Tag 1 irgendwie anbieten, irgendwie die halt irgendwie alle irgendwie eine unfassbare Tiefe haben, sondern halt irgendwie das, also die Bank soll vor allem halt eben so den Zahlungsverkehr einfach handeln können. Also halt irgendwie, da geht halt Geld rein und raus, da wird halt eben der Stablecoin dann halt entsprechend gemintet. Wir wollen das Ganze so risikolos anlegen, wie es einfach nur geht. Irgendwie, wo zumindest jetzt, sag ich mal, der Idealist in mir sagt, okay, je risikoloser heißt halt in der Regel halt auch irgendwie einfacher. Also das heißt, wir versuchen halt eben sehr viel Komplexität jetzt halt irgendwie auch aus dem Antrag rauszunehmen und dann halt einfach eine Organisation zu schaffen, die halt vielleicht halt auch an der einen oder anderen Stelle neue Standards für Transparenz setzt. Weil wenn man jetzt einfach mal so überlegt, hey, wie würden wir sozusagen mit dem ganzen Wissen halt irgendwie so halt irgendwie auch, wie transparent irgendwie DeFi sein kann und halt irgendwie was sozusagen auch in der traditionellen Welt passiert. Wir haben schon jetzt einfach sozusagen so diesen Idealismus in uns, dass wir jetzt halt einfach so die Bank bauen, die man sich eigentlich wünscht. Irgendwie, wo halt sozusagen so dieses ganze Proof of Reserves, irgendwie, was halt irgendwie jetzt halt irgendwie auch bei Centralized Crypto Exchanges diskutiert wird, irgendwie, wo ich sozusagen nachts um 3 aufwachen kann, irgendwie, und irgendwie ist mein Geld sicher. Ich kann das irgendwie nachgucken und ich habe halt irgendwelche Proofs. Also, dass man halt einfach wirklich so, steht vielleicht nirgendwo halt irgendwie in den Anforderungen, dass das halt irgendwie ein Kunde irgendwie können sollte, aber dass wir halt eben halt, wir versuchen halt einfach jetzt solche Standards zu setzen und damit dann vielleicht halt irgendwie auch so die Finanzindustrie halt auch nochmal so aus sich selbst heraus verändern können.
Ich finde es geil. Peter, du machst es in einem Podcast da echt einfach. Ich stelle dir die Frage, wann kommt euer Stablecoin und du schaffst es noch, den Klimawandel und irgendwie Energiepreise unterzubringen. Also ich habe jetzt für mich so ein bisschen rausgehört, bei der Solaris Bank hat es 9 Monate gedauert. Du gehst aber davon aus, dass ihr, selbst wenn ihr es schlank und so risikolos wie möglich aufbaut, das wahrscheinlich länger dauern wird. Also ich plane dann mal so 12 bis 18 Monate. Bin ich damit irgendwie auf der richtigen Fährte oder sagst du, boah, genau, wir können uns in 4 Jahren nochmal unterhalten?
Genau, also wenn man jetzt irgendwie Leute irgendwie bei KPMG fragen würde, irgendwie wie lange sie brauchen, dann hört man meistens irgendwie so 2 Jahre. Also halt irgendwie so, das ist sozusagen so ein bisschen so die andere Seite. Also halt, wenn man es jetzt halt irgendwie, sag ich mal, über den klassischen Weg macht, also auch wenn die wahrscheinlich jetzt irgendwie sich wahrscheinlich hier melden und sagen, nee, wir können es schneller. aber also sozusagen, also das ist so ein bisschen das Intervall. Und deswegen, ich meine, wenn wir es irgendwie zur Mika schaffen, wäre natürlich großartig. Irgendwie, und das ist natürlich halt das Ziel. Also das wären dann halt 12 Monate. Aber also halt irgendwie so in den Zeitraum bewegen wir uns.
Ich hätte noch 2 Fragen an dich. Und zwar die erste ist, ihr habt ja vor, ich glaube, 1 Jahr Geld geraced. Ihr habt jetzt ja irgendwie Pläne, die nochmal irgendwie 12, 18 Monate gehen, die du ja gerade so ein bisschen geschildert hast. Plant ihr in der Zeit noch irgendwie Geld einzusammeln und wie siehst du das aktuelle Funding-Klima für Web3-Startups?
Das Funding-Klima insgesamt ist ja relativ schlecht, wenngleich die Fonds ja eigentlich so viel Geld haben wie noch nie. Also das ist ja so ein bisschen so das Paradoxe, aber wahrscheinlich, ich gucke jetzt einfach mal Julius an. Natürlich halt irgendwo halt irgendwie auch für Investoren halt irgendwie einfach eine günstige Zeit ist, halt eben halt irgendwie auch so ein bisschen Verhandlungsmacht irgendwie halt irgendwie an den Tisch zu legen. Ja, so halt irgendwie deswegen, ich glaube, also die Runden sind nicht mehr so groß wie vorher, aber ich glaube halt irgendwie da, wo gute Unternehmen, gute Unternehmer, gute Geschäftsmodelle, tragfähige Geschäftsmodelle sind, irgendwie da ist das Geld auch immer noch da und das wird dann halt auch noch investiert. So, und halt irgendwie uns vielleicht ein bisschen weniger Media-Hype irgendwie um alles, weil einfach alles so ein bisschen ruhiger sich verhält. Und wie was uns jetzt angeht, also wir haben ja glücklicherweise schon, sag ich mal, zum Anfang der Krisenzeit unsere A-Runde gemacht und das war definitiv halt ein sehr, sehr guter Schritt, weil wir halt jetzt mit, sagen wir mal, hatten wir auch allen irgendwie organisatorischen Maßnahmen, die wir dann halt irgendwie eingeleitet haben. Also wir haben dann eben dann halt auch immer gesagt, okay, welche Leute brauchen wir jetzt halt wirklich noch? Und irgendwie, die haben wir geheiert und jetzt werden wir wahrscheinlich irgendwie die nächsten 12 Monate halt erstmal nicht großartig für Ultimate heiern.
Außer ein paar Bankvorstände?
Da komme ich jetzt halt irgendwie zu und insofern also sind wir da halt einfach eben halt irgendwie halt über mehrere Jahre jetzt halt einfach finanziert und das ist uns eben jetzt halt irgendwie auch wichtig gewesen von den Planungen, also für uns, aber halt eben natürlich auch für unsere Mitarbeiter. Und was jetzt die Bankpläne angeht, wollen wir halt aus dem, also streben wir halt eben halt ein schlankes Setup an, und indem wir jetzt eben halt auch sehr viel selbst machen, halt was was halt eben halt irgendwie Anträge und Co. angeht. Und wir müssen keine Headhunter irgendwie beschäftigen, wie weil unsere Netzwerke einfach irgendwie super sind, und wir halt einfach irgendwie viele gute Leute sich halt irgendwie so schon bei uns melden, oder wie wir sie direkt ansprechen können. Und insofern finanzieren wir jetzt halt erstmal so diesen Bankenbeantragungsprozess vor und haben uns dafür halt ein Budget jetzt erstmal gesetzt. Und wenn wir dann so, sag jetzt mal, so kurz vor Banklizenz sind, dann kommen natürlich nochmal so Themen dazu. Da muss man halt irgendwie regulatorisches Eigenkapital hat auch nochmal raisen und so weiter. Und da wird es dann halt eben halt eine Runde geben. Aber dann natürlich halt irgendwie für uns jetzt halt als Unternehmer dann halt eben halt irgendwie auch zu, sag ich mal, besseren Konditionen, als wenn wir das jetzt machen. So, und halt irgendwie deswegen erstmal so weit nach vorne treiben, wie halt einfach geht. Und wenn wir dann so an dem Punkt sind, okay, das sieht halt irgendwie alles gut aus, eingereicht, irgendwie alle Fragen sind geklärt und jetzt irgendwie tickt irgendwie die Uhr, dann kann man sich halt eben halt nochmal aufstellen, aber dann raisen wir unter komplett anderen Bedingungen.
So ganz kurze Nebenfrage, weil ich glaube, das hat man halt nicht aller Tage. Du gründest gerade deine zweite Bank. So eine Zahl, in welcher Größenordnung muss ich da an Kohle rechnen, damit so eine Bank steht? Also wie viel Geld musst du von dem Antragsprozess bis am Ende, reden wir da über 1 Million, reden wir über 10 Millionen, reden wir über, weiß nicht, 100.000 Euro? Was kostet der Spaß?
Ja, ich glaube, das kann sich halt irgendwie sehr stark unterscheiden. Also ich würde da jetzt halt irgendwie ungern irgendwie Zahlen nennen, aber
nur so eine Größenordnung.
Klar, also wir reden natürlich schon über Millionen, aber wenn du halt irgendwie den Antrag halt eben halt irgendwie über externe Beratungen oder irgendwie externe Anwaltskanzleien machen musst, dann wir kennen ja die Stundensätze, dann ist das natürlich halt irgendwie unlängst. Also es ist natürlich absolut kostenintensiver, als wenn man jetzt halt eben möglichst viel davon selber machen kann. Und
da hilft es ja auch, wenn man es schon mal gemacht hat, ne? Also ich glaube, wäre das bei euch im Team, sag ich mal, die erste Bankgründung, dann könntet ihr es wahrscheinlich nicht so lean machen, wie ihr das jetzt letztendlich macht, ne?
Ja, und ich meine, und man muss ja dann auch wieder überlegen, auch die Börse Stuttgart Digital Exchange war ja ist ja ein reguliertes Unternehmen, hat eben halt irgendwie über sozusagen die Lizenzen der Börse Stuttgart Gruppe, und da haben wir auch den organisatorischen Aufbau, also halt eben halt irgendwie auch mit sämtlichen Prozessbeschreibungen und so weiter mit begleitet von Anfang an. Also das heißt mir, das ist ja schon so, eigentlich ist es irgendwo schon fast sozusagen so das dritte regulierte Unternehmen, was wir aufbauen.
Okay, ich habe angekündigt vorhin eigentlich, dass ich zwei Fragen noch hatte. Die andere ist so ein bisschen liegen geblieben, und wir haben eigentlich kaum noch Zeit, aber ich würde sie dir trotzdem gerne stellen, weil sie, glaube ich, zu dir ganz gut passt. Und zwar sehen wir ja gerade auch so eine gewisse Rückwärtsintegration von dezentralen Börsen, die halt auch so ein bisschen in das Wallet-Geschäft reingehen. Da zirkeln wir auch wieder so ein bisschen zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Julius hatte mir hier in den Folgen schon aufgegeben, dass ich Uniswap mal ausprobieren soll, die ja auch mit einer App an den Start gegangen sind oder mit einer Wallet-App an den Start gegangen sind. Wie siehst du das? Weil ich meine, das ist ja quasi derselbe Weg, den ihr geht, nur genau in die entgegengesetzte Richtung. Also ihr fangt quasi mit der Wallet an und wolltet dann dahinter geschaltete dezentrale Börsen anschließen. Und die wiederum haben die dezentralen Börsen und versuchen jetzt eine Wallet vorne dran zu klatschen. Wie siehst du diese Entwicklung?
Ja, also ich glaube, hatten wir für die macht es natürlich hatten wir extrem viel Sinn. Also hatten wir noch stärker Richtung User zu gehen. Ich meine, man muss sich natürlich halt irgendwie überlegen, es gibt halt irgendwie zig dezentrale Exchanges. Ich glaube, da sind halt irgendwie die DEX Aggregator wahrscheinlich halt irgendwie in einer besseren Situation. Also halt einfach eben so auch Liquidität über verschiedene Börsen verteilen zu können und dann halt irgendwie eigentlich auch bessere Preise zu stellen. Also deswegen ist wahrscheinlich wir haben in der DEX Aggregator integriert und nicht irgendeine einzelne Börse. Insofern ist wahrscheinlich halt irgendwie unser Ansatz natürlich für den Kunden am Ende kostengünstiger und besser. Also ich glaube, das ist halt erstmal schon mal so ein Unterschied. Aber ich glaube halt eben halt irgendwie auch die Börsen auch die dezentralen Börsen müssen sich halt eben in Zukunft positionieren. Und ich meine halt irgendwie das Wetter halt irgendwie regulatorisch irgendwie für dezentrale Angebote wird halt eben halt auch immer rauer, ja. Also ich meine halt irgendwie, da kommen halt irgendwie wöchentlich irgendwie Reports irgendwie halt irgendwie auch von der BIS und Co. halt irgendwie raus, und irgendwie da wird jetzt halt eben auch sehr viel passieren, wenn die nächste Legislaturperiode im Europäischen Parlament nächstes Jahr beginnt. Also das wird wahrscheinlich halt eines der Kernthemen. Also so hört man halt immer wieder so halt irgendwie aus den Fluren. Und ist natürlich halt so die eine Sache. Und dann eben auch die zweite Diskussion, die halt auch in den USA hört man zwar jetzt nicht mehr so stark, weil da irgendwie auch ja noch diverse andere Diskussionen laufen, wenn es irgendwie um Krypto geht, aber hat immer auch so die Frage, wo findet dann die Regulierung statt, wie ist das in den Frontends und so weiter. Und ja, also deswegen, ich glaube, das wird jetzt halt irgendwie einfach spannend zu beobachten. Also auch wieder circlen wir zurück zum Anfang des Gesprächs. Also jetzt halt einfach mal so, bis die Mika in Kraft tritt, irgendwie was da jetzt sozusagen noch alles passiert, irgendwie was dann halt irgendwie danach passiert und womöglich werden jetzt halt eben dann halt irgendwie die Karten jetzt halt eben dann halt irgendwie, was irgendwie einzelne Angebote angeht, jetzt halt eben halt irgendwie nach diesen Inkrafttreten von bestimmten Dingern halt eben halt irgendwie auch dann immer wieder neu gemischt.
Okay, ich würde sagen, das ist eine sehr schöne, positive Note, auf der wir hier enden. Peter, ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so ein bisschen ein Update zu geben, was in den letzten Jahren bei euch alles passiert ist und was ihr im nächsten Jahr alles so vorhabt. Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Für die Hörer, die irgendwie mit dir in Kontakt treten wollen, die wissen wollen, was du machst und nicht nur alle paar Jahre ein Podcast-Update haben wollen, die erreichen dich wo? LinkedIn, Twitter, was ist dir am liebsten?
Genau, also halt irgendwie LinkedIn und Twitter sind wahrscheinlich die Hauptkanäle. Also halt irgendwie auf LinkedIn schreibe ich halt irgendwie auch relativ oft über, sagen wir mal, das, was ich mir so denke, wie müsste irgendwie das Finanzsystem aussehen und so weiter. Also vielleicht irgendwie halt irgendwie auch Inspiration für den einen oder die andere.
Okay, ich werde den Link in die Shownotes tun. Ansonsten vielleicht auch noch ein ganz interessanter Hinweis. Ihr habt ja auch mit Ultimate so eine Community gestartet, wo es immer mal so Meetups gibt. Ich würde da halt auch einfach vielleicht einen Link irgendwie in die Shownotes knallen oder sowas für die Leute, die dann halt mal in Persona mit dir ein Stück Pizza essen wollen oder whatever oder Barbecue. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss, weil ich glaube, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Peter, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Alles, alles Gute. Wir werden auf jeden Fall voneinander hören. Für unsere Hörer, wir werden hoffentlich nächste Woche schon wieder voneinander hören. Bis dahin solltet ihr die Gelegenheit nutzen, uns auf unseren Social-Kanälen zu abonnieren. Sprich, allescoin-pod ist unser Handle auf Twitter und Instagram. Bitte bewertet diesen Podcast auf Spotify, auf Apple, auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Natürlich ausschließlich mit 5 Sternen. Peter, nochmal dickes Dankeschön an dich. Julius, dickes Dankeschön an dich. Und wir sprechen uns nächste Woche.
Danke euch.
Ciao, Flo. Mach's gut.
Ciao, ciao.